Herzlich willkommen hier bei der 6. Episode von Octagon. Ich bin wie immer mit dem Vincent von MMA auf Deutsch da.
Moin moin.
Und mit dem Remo von MMA Inside.
Mahlzeit.
Und in dieser 6. Episode gibt es keine Frage zum Anfang, sondern eine kleine Entschuldigung. Wir hatten schon einmal die 6. Episode aufgenommen. Da hat sich dann bei mir Audacity geschlossen und die Audiodatei war weg. Sehr ärgerlich. Dementsprechend gab es dann Sonntag auch keine Episode. Deshalb nehmen wir sie jetzt noch einmal auf. Was aber auch gut ist, denn vor allem durch die MMA Hour kamen sehr viele spannende Infos dazu. Aber dazu später mehr. Kommen wir jetzt erstmal zu UFC 222, würde ich sagen.
Was war denn unsere Eröffnungsfrage? Vielleicht können wir da ganz kurz mal in der Episode, die wir aufgenommen haben. Irgendwas, John Jones, ne?
Nee, ich glaube, das war Chris Cyborg, oder?
Gegner für Chris Cyborg.
So, wer kann Chris Cyborg? Wer kann Chris Cyborg aufhalten?
Ach so, ja, und da hatten wir, glaube ich, alle die Antwort keiner, aber...
Nee, wir hatten uns geeinigt auf Artem Lobov.
Genau.
Ja, genau, wir hatten dann ja noch eine Diskussion entfacht, ob sie denn nicht jetzt bei den Männern kämpfen sollte, oder war das danach? Ich bin verwirrt. Genau, ja,
das war schon danach, aber auf jeden Fall ist die Frage berechtigt, gerade jetzt nach UFC 222, auch wenn, finde ich, der Ausgang jetzt nicht so überraschend war, aber trotzdem muss man klar sagen, wir gehen langsam die Gegner aus, ne? Außer Amanda Nunes, ist da halt nicht mehr viel.
Ja, da war doch diese andere noch, wie heißt sie denn?
Du meinst Megan Anderson,
genau, ja, richtig.
Ich glaube, das ist ihre Nachfolgerin bei Invicta, als Featherweight Champion, kann das sein?
Aber da ist irgendwas, von wegen Clearance, keine Ahnung.
Verletzt.
Ach, die ist verletzt?
War die nicht verletzt? Der Kampf sollte doch ursprünglich schon stattfinden, Cyborg gegen Anderson, oder?
Ja, ich habe das dann nicht verfolgt.
Cyborg so einen Tweet gepostet hat, ich wurde von der UFC angerufen, ob ich denn nicht kämpfen möchte und so weiter. Hat doch Cyborg etwas gepostet, bevor der Kampf mit Holly Holm stand.
Bevor der Kampf mit Holly Holm stand.
Genau, da hieß es ja zuerst, sie kämpft gegen jemand anders.
Gegen Megan Anderson.
Genau. Okay. Ja. Hm.
Ja, da gab es so ein Hin und Her, ne? Also, weiß ich nicht. Ja. Aber dann kann doch der Kampf theoretisch stattfinden. Wenn es nur eine Verletzung ist. Ich dachte, die hätte irgendwas gemacht.
Jetzt. Und theoretisch beide Kämpfe noch stattfinden. Ja. Also der gegen Megan Anderson und natürlich auch der gegen Amanda Nunes. Natürlich würde ich lieber den gegen Nunes sehen.
Ich glaube, Cyborg ist so eine, die wird sogar beide am selben Abend
besiegen.
Beide am selben Abend bestreiten.
Ja.
Ah, die ist halt auch, ich glaube, bei Cyborg gibt es auch sowas wie eine Offseason gar nicht, oder? Ich glaube, die ist immer in Shape. Mhm. Also, ja. Da gibt es ja Leute wie Johnny Hendricks oder solche, die üblichen Verdächtigen, die dann immer hier
John Jones ist
mit gefühlt 20 Kilo mehr rumlaufen zwischen den Kämpfen. Ich glaube, bei Cyborg ist das gar nicht so extrem.
Cyborg ist echt eine Maschine, muss man sagen. Ja. Also ich weiß nicht, aber
ja, wie
ich würde ich sagen, ne? Also würde ich an ihr vorbeilaufen, ich würde die Straßenseite wechseln, glaube ich.
Ach, ich nicht, die ist ja furchtbar nett.
Ja, das ist eben auch so, dieses Konträre.
Ja, aber du siehst ja ihre Freundlichkeit nicht.
Sondern ja, das stimmt. Also,
wenn
man sie nicht kennt, dann ist man bestimmt ein bisschen eingeschüchtert, ja.
Obwohl sie mir eigentlich, wie gesagt, immer außerhalb des Oktagons immer sehr höflich und
das stimmt, allerdings
sympathisch rüberkommt. Im Oktagon ist sie dann echt wie ausgewechselt, ne? Also da ist dann nicht gut Kirschen.
Also im Oktagon schaltet sie, denke ich, halt ihren Charakter aus und da zählt halt nur noch der Sport. Und ich denke, sie kann auch gut differenzieren, dass das hier Sport ist, mit dem sie ihr Geld verdient, ihre Brötchen nach Hause bringt und dementsprechend nichts persönlich nimmt. Also, ne?
Die Art und Weise, wie sie im Octagon immer auftritt, das erinnert mich so ein bisschen immer, oder beziehungsweise, da denke ich immer, die hat vor ihren Augen so ein Raster. Kennt ihr das von Terminator zum Beispiel? So dieses Raster mit Target-Funktion.
Ja, ist so ein typischer Cyborg halt, ne?
ja, klar. Also so kommt es einem manchmal vor. Es ist ja wirklich unfassbar aggressiv im Octagon und so. Also das deckt sich so gar nicht mit ihrem Verhalten außerhalb, ne? Aber gut, das macht sie halt aus, ne?
Das Witzige war ja auch, sie hat ja sehr aggressiv gekämpft gegen Kunitskaya. um jetzt mal kurz den Schwung auf den Kampf zu bringen. Und sie hat gesagt, sie wollte unbedingt Kunitskaya zeigen, wie viel K.O.-Power sie doch hat. Weil Kunitskaya im Interview vorher gemeint hätte, Cyborg hat keine K.O.-Power.
Oh. Der Witz ist
das hat sie halt bereut danach.
Der Witz ist ja, dass Kunitskaya, die ja auch bei Jackson Wink trainiert, in, ich glaube, Albuquerque ist das, in Mexiko, oder? Hm. Und dass Holly Holm ja ihre Trainingspartnerin war, die ja auch dort trainiert, schon seit Ewigkeiten. Und natürlich Jackson Wink gedacht hat, das Camp, dass sie da irgendwelche Lernen hätten ziehen können aus der Niederlage von Holly Holm und das hätten übertragen können auf Kunitskaya. Und gedacht haben, okay, jetzt haben wir hier einen Wahnsinns-Gameplan geschmiedet. Ich glaube, Mike Tyson hat schon mal gesagt, irgendwie, they all have a game plan until they get punched in the face. Hm. Ja. Und genau so ist es auch.
Ja,
ne?
Also man muss ja
also wahrscheinlich, wahrscheinlich hat sie tatsächlich einen guten Gameplan gehabt, der wahrscheinlich beinhaltete, Cyborg, wie sie es ja dann auch gemacht hat teilweise, an den Käfig zu drücken und ihr so, sie so ihrer Stärken zu berauben, dass sie nicht zum Punchen und so kam. Aber die ist ja relativ früh schon angeklingelt worden, Kunitskaya. Und ich glaube, da war die Luft dann schon aus bei Zeit.
Ja, also Kunitskaya hat, ich habe es ja jetzt nochmal gesehen, den Kampf, die hat einfach irgendwann mehr oder weniger aufgegeben, was das Striking angeht. Und also das war ja kein richtiger K.O. fast schon. Das war mehr ein Aufgeben, fand ich, von Kunitskaya, so sah es aus. Ich glaube schon, dass ihr Gameplan ganz vernünftig war. Sie hatte ja auch ganz guten Erfolg. 2 Takedowns, glaube ich. Und dann hat sie sich im Clinch ganz gut gemacht. Aber sobald sich Cyborg losgerissen hat, dann kam eben doch die Kraft und man hat es ja wirklich gesehen in ihrem Gesicht, dass sie Schiss hatte.
Ja, sie hatte regelrecht Angst, oder nachdem dieses ganze Geklinche vorbei war und Cyborg dann mit den ersten, also wieder mit schweren Treffern durchkam. Hm. Ich glaube, das hat sie total gebrochen mental, da war die Luft endgültig raus. Hm. Also du hast ja wirklich, wie du schon sagst, du hast ja regelrecht gesehen, wie sie da die Hände vors Gesicht hält und regelrecht Angst gehabt hat.
Ja, und dann also im Prinzip rutscht sie zu Boden, sie wird ja gar nicht niedergeschlagen eigentlich, sondern...
Ja, ich glaube, sie hatte dann auch einfach keinen Bock mehr. So, ihr war wahrscheinlich der Abbruch dann auch ganz recht, denke ich.
Oh ja.
Oh ja. Ja, also ich denke, niemand hat erwartet, dass... Also anfangs muss ich wirklich sagen, als sie in den Clinch gegangen ist und so weiter, habe ich schon gedacht, boah, vielleicht wird es ja was. Aber dann ist ja Cyborg Brown Belt Brazilian Jiu-Jitsu, ne?
Glaub schon, also mindestens Brown Belt.
Black Belt Muay Thai man kann Cyborg halt nicht auch einfach so kurz mal auf den Boden legen und dann dort gewinnen.
Hm. Habt ihr diesen Chelsea-Beitrag gesehen zu dem Kampf? Nee. Der war sehr kritisch gegenüber Cyborg. Er sagt, sie hat riesige Lücken. Denn das, womit sie da zu Boden geworfen wurde, war nichts. Er meinte, das war nicht mal ein richtiger Takedown-Versuch. Daniel Cormier hat es ein Low Single genannt und Chael Sonnen hat es Garbage genannt. Und meinte,
Cyborg hat kein Wrestling.
Und sie ist schlecht im Clinch. Also er hat gar nicht Kunitskaya gelobt, sondern gesagt, ey, Cyborg ist richtig schlecht in diesen Domänen und da müssen andere Frauen mal ein Ausrufezeichen setzen.
Ja, das eine ist ja, ja, bitte?
Ja, und dann eben entsprechend Wrestling anwenden, Takedowns etc. und im Clinch die Arbeit machen.
Damit hat er zum Teil ja sogar recht. Also ich bin da sowieso ein Chael Sonnen-Fan schon immer gewesen. Und damit hat er auch recht, klar, im reinen Ring ist Cyborg nicht die Beste, aber selbst erstmal hast du niemanden in der Division, die das ausnutzen könnte. Cyborg macht eben echt viel durch ihre Physis wieder wett. Ne?
Ja, also
die ist eben wirklich sehr kräftig. Und abgesehen davon, das eine ist ja, sie zu Boden zu bringen. Das nächste ist aber, sie zu finishen. Cyborg ist am Boden auch unglaublich gefährlich. Ne? Die hat reine Brazilian Jiu-Jitsu Tournaments gemacht und war dort auch echt erfolgreich. Mhm. Also wenn du sie erst einmal am Boden hast, dann ist das Ding noch lange nicht gelaufen. Ganz im Gegenteil, ne? Da ist er auch gefährlich.
Ja, das ist halt wirklich das Ding. Du bräuchtest wirklich jemanden wie Daniel Cormier, der dann auch speziell sehr gute Arbeit leistet im Clinch etc., um da dann auch Erfolg mit zu haben. Weil einfach nur ein Takedown landen bringt dir ja dann auch nichts. Dann bist du ja erstmal am Boden, ne? Und dann musst du,
ja,
und dann bist du am Boden mit Cyborg. Und da muss sie dann erstmal eine Schwäche haben, damit du überhaupt damit Erfolg haben kannst mit dem Takedown.
Ja, genau. Und
im Clinch haben absolut die beiden ja jetzt auch keine, also weder Holly Holm noch Kunitskaya haben da jetzt groß was reißen können. Die kriegen natürlich dann die Punkte und sind dominant entsprechend, aber wirklich großen Erfolg hatten jetzt beide nicht so. Also der Cyborg wird dann ein bisschen rumgedrückt und ein bisschen müde. Vielleicht funktioniert es, wenn man das 4 Runden durchzieht und dann am Ende ist Cyborg schlapp, aber auch Cyborg hat ja auch gute Ausdauer, ne? Also es ist alles so.
Das ist, und da spannst du den gut den Bogen zu dem potenziellen Kampf gegen Nunes. Weil ich denke, dass Nunes und Cyborg sowohl im Stand als auch am Boden relativ gleichwertig sind. Nunes ist am Boden vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Aber was wir auch gesehen haben ganz oft schon, ist, dass Nunes Ipulva innerhalb von 2 Runden verschossen hat.
Ja.
Und Cyborg haben wir jetzt erst gesehen gegen Holly Holm, ohne Schwierigkeiten 5 Runden gehen kann, in derselben Pace. Ja. Also ich denke, dass das bei einem Kampf der beiden den Ausschlag geben würde.
Vermute ich auch, ja. Also man wäre aber auch ein bisschen ja, wagemutig, wenn man jetzt gegen Cyborg irgendwie wendet. Also im Zweifel gewinnt Cyborg einfach alle Kämpfe, die im Moment so für sie da liegen.
Das denke ich auch.
Megan Anderson, Amanda Nunes und ansonsten also gibt es ja keine Kandidaten.
Ich denke, Megan Anderson, bei Megan Anderson liegt der Fall ähnlich wie bei Kunitskaya. Die ist bei Invicta zwar erfolgreich, hält dort auch einen Gürtel und so weiter oder hat gehalten. Aber ich glaube, die ist einfach noch ein bisschen zu grün. Ich glaube, die ist mental, ist sie einfach für jemanden wie Cyborg noch gar nicht reif. Ich glaube, die würde ähnlich wie Kunitskaya bei den ersten schweren Treffern auch schnell brechen, schnell zerbrechen und schnell die Motivation verlieren. Also die einzige ernsthafte Gegnerin, die ich tatsächlich sehe, ist wirklich Nunes. Ja,
ja, ich finde, Ariel Helwani hat jetzt in der MMA Hour am Montag was ganz Tolles vorgeschlagen, und zwar ein Fight Pass Exclusive Tournament in der Gewichtsklasse von Cyborg, dass die mal wirklich Kandidaten aufbauen und nicht immer sagen, oh, hier ist jemand, der schafft's auf 1,45, die kriegt direkt Cyborg, ne? So funktioniert's ja scheinbar.
Ja,
jemanden, der, so der kriegt das Gewicht, dann darf er direkt gegen Cyborg kämpfen. Das ist ja ein bisschen lächerlich.
Ja, so ähnlich ist es ja in der 125-Pfund-Klasse mit Shevchenko, ne? Da ja. Ist ja auch sehr überschaubare Konkurrenz.
Ja, aber ich
ja, denke, gut, Shevchenko ging aber erst in diese Gewichtsklasse, als der Champion schon gekürt war und so weiter. Und ja, ich denke halt, sie hat dort...
Ja gut, das war ja bei Cyborg
genauso. Sie hat dort halt also auch wahrscheinlich gute Möglichkeiten gesehen. Gut, für Cyborg wurde ja die Gewichtsklasse extra gegründet.
Ja, aber sie war trotzdem nicht der erste Champion. Der war der Randomie.
Aber ich finde, das ist nur schwer vergleichbar, denn die 1,25 bei den Frauen, die ist ja jetzt so brandneu. Und es gibt ja ein paar Leute, die da... die Ultimate Fighter war ja im Prinzip... waren ja alles Kämpferinnen in der Gewichtsklasse, ne?
Genau.
Und mit der Zeit, denke ich, legt sich da der Mangel an Konkurrenz auch für Shevchenko. Also das stellt sich dann ein. Bei Cyborg ist das ja jetzt schon eine Weile so, dass man denkt, ja, irgendwie kommt da nichts.
Ja, es ist halt schwierig, wo sollen die auch herkommen, ne? Ich denke aber, dass sich das auch regulieren wird im Laufe der Zeit. Viele Frauen im MMA, die jetzt womöglich noch in niedrigeren Organisationen kämpfen, die nie im Leben die 135 Pfund hätten bringen können, aber die 145 vielleicht schon unter Umständen, werden dann irgendwann unweigerlich in der UFC landen, in der Featherweight-Klasse.
Ja, also es ist halt wirklich nur eine Frage der Zeit. Da wird schon noch was für Cyborg kommen, und Cyborg wird auch irgendwann geschlagen werden, es sei denn sie, wie alt ist sie jetzt? So alt ist sie noch nicht, ne?
Puh, um die 30, oder? Knapp über 30, ich bin mir gar nicht so sicher.
Die Sache ja, dann ist hat halt sie noch 7 Jahre. Also ich glaube nicht, dass Cyborg
32.
Dass Cyborg ohne Niederlage in Rente geht. Da kommt schon noch was.
Die Sache
aber im Moment
ist, halt
ist dann nichts für sie da.
Ja, sie ist auch nicht ohne Niederlage.
Ist, ja, okay, aber sie hat 20
größte
Punkte
Gegner,
jetzt, ne? Das ist
der größte Gegner eines jeden MMA-Kämpfers ist halt die Zeit. Das heißt, ja. Früher oder später ist sie halt alt. Und
genau,
es wird
aber
immer,
ich glaube auch, da kommt noch was, bevor sie ihren Höhepunkt, ihr physisches Maximum.
Ich glaube, sie ist jetzt in ihrer Prime.
Ja, sie ist 30.
Ja, würde ich auch denken. Würde ich auch, 32. Also ich würde auch denken, ja, okay. Also zumindest war sie noch nie besser, als sie momentan ist. Ob sie es nochmal wird, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist sie jetzt besser, als sie jemals zuvor war. Und ich weiß aber, es ist ja auch immer eine Frage der Motivation. Ich meine, stellt euch mal vor, die besiegt jetzt Anderson und danach Nunes oder umgekehrt. Wer ist denn dann noch da? Wo ist denn dann die Motivation noch? Also.
Das stimmt.
Also, das ist halt echt die Sache. Was kann sie noch erreichen, wenn sie Nunes besiegt hat?
Ja,
vielleicht
Anderson maximal
so,
noch.
So
aber selbst das.
Übelsten Superfight gegen Ronda Rousey. Das wäre ganz interessant.
Nee.
Was haltet
das,
ihr
das,
denn?
Das hat sie.
Ist ja lächerlich. Wir haben doch Nunes gegen Rousey gesehen.
Ich würde es gerne sehen.
Also Cyborg hat ja selbst auch schon gesagt, dass er daran überhaupt kein Interesse mehr hat.
Ach nee, Cyborg hat doch Mitleid mit Rousey.
Weil das sportlich, und da hat sie natürlich recht, überhaupt keinen Wert mehr hätte. Wenn sie Rousey jetzt besiegt, da müsste sie sich im Nachhinein immer anhören, ja gut, die war ja über ihrer Prime und schon mental gebrochen und so weiter. Deswegen hat sie daran überhaupt kein Interesse mehr.
Ja, das ist vollkommen lächerlich.
Ja, Moment, aber wir hatten letztens noch die Diskussion mit Mark Hunt und Brock Lesnar und da wäre es natürlich die Supersensation für Hunt, wenn er den 5 Jahre abstinenten Brock Lesnar, der mit 2 Niederlagen reingeht, besiegt. Das hatte doch sportlich genauso wenig Sinn.
Ja,
aber Mark Hunt wäre dadurch dann anscheinend
zum
Superstar geworden und hätte 1 Million mehr verdient.
Klar, nur dass Hunt niemals gesagt hat, ich will nie wieder Brock Lesnar kämpfen. Aber im Gegensatz dazu hat Cyborg gesagt, ich will überhaupt nicht Rousey kämpfen. Es macht gar keinen Sinn mehr.
Ja, also das finde ich jetzt auch, das ist nicht vergleichbar. Die haben ja schon einen Kampf gehabt, auch Mark Hunt und Lesnar, oder nicht?
Nee.
Und dann,
na klar.
Und dann gab es doch, das war doch diese Testo-Geschichte.
Hunt und Lesnar, natürlich.
Vorher?
Nee, vorher nicht. Aber Vince redet ja jetzt gerade von dem Kampf, der dann stattfand letztlich.
Ja.
Er hat doch gemeint, Hunt hatte schon mal einen Kampf gegen Lesnar.
Ja.
Ne?
Und naja, hat er ja auch
gehabt. Achso, ich dachte, du redest jetzt über ein Rematch als.
Nein, ich rede von damals.
Ach so, ja,
das ist damals.
Ja, zum damaligen Zeitpunkt haben sie natürlich noch keins gehabt, das ist klar.
Ja, okay, keine Ahnung.
Und ich meine, damals war es genauso wertlos, einen Sieg gegen Brock Lesnar zu haben. Aber dann entstand natürlich die große Diskussion, hätte Hunt nicht viel mehr verdient, weil er gegen einen Brock gewinnt. Dieser Brock war aber genauso gut ein paar Jahre im Wrestling.
Ja, also ich kenne diese, wann war denn der Kampf nochmal vor ein paar, zwischen Lesnar und Hunt?
2016. Bei der, ich glaube, UFC 200. Also
ja, also
so lange.
Okay, ich dachte jetzt, du redest von einem potenziellen
Rematch.
Nee,
es ging darum, dass man sagt, ein Kampf gegen Ronda Rousey wäre Quatsch, weil sie über ihrer Prime ist. Aber dann zu behaupten, dass ein Mark Hunt gegen Brock Lesnar, dass es sehr prestigeträchtig wäre, gegen Brock Lesnar zu gewinnen, der aber 5-6 Jahre nicht mehr bei der UFC war. Und,
ja gut, das habe ich ja nie gesagt.
Nee, ich habe ja auch nicht mit dir, ich habe ja nicht mit dir diskutiert, sondern mit Remo, verstehst du? Das ist damals hieß, du weißt doch noch in WhatsApp, ne, hier, bei Chef.
Das stimmt, ja, also es würde sicherlich Cyborg ein bisschen Prestige geben, wobei ich, oder...
Nein, das denke ich eben nicht. Das denke ich eben nicht.
Ja, naja, eben, also...
Doch, also ich denke, Cyborg wird damit einfach ihre Legacy vollenden. Ich finde, Rousey ist ein Gegner, der steht, den hat sie auf ihrer persönlichen Liste nie abgehakt. Und mir egal, was sie sagt, dass sie denkt, sie will nie gegen Ronda kämpfen. Ich denke schon, sie hätte Bock, wenn die Kohle stimmt, hat jeder Bock, gegen Ronda zu kämpfen.
Aber Ronda Rousey ist kein ernstzunehmender Gegner mehr.
Ist es denn ein Brock Lesnar für einen Jon Jones?
Ich weiß nicht, was mit Brock Lesnar ist. Wie gesagt, ich bin ja kein
Wrestling-Fan
gewesen. Nee.
Ich war noch nie für einen Kampf zwischen Jon Jones und Brock Lesnar und das aus gutem Grund, weil es eben sportlich keinen Sinn macht.
Genau, also den Kampf wollte ich auch eigentlich nicht sehen, habe ich kein Interesse daran.
Ja, aber Lesnar, es geht eben nicht unbedingt immer um sportliche Wertigkeit, leider. Sonst wäre Lesnar gegen Hunt ja niemals bei UFC 200 der Main Event gewesen, glaube ich, oder? War es nicht sogar der
Headliner? Aber hat nicht Brock Lesnar, also die die Niederlagen, die Brock Lesnar hat, sind doch auch nicht vergleichbar mit denen von Ronda Rousey, oder?
Nee, sind sie nicht, weil Lesnar zu dem Zeitpunkt, ich glaube zumindest, als er gegen Overeem verloren hat, also sein letzter Kampf vor seiner Rückkehr, da hat er, glaube ich, mit einer schweren Erkrankung schon zu kämpfen gehabt. Rousey hingegen war einfach nur Opfer ihrer eigenen Überheblichkeit und ist deswegen zweimal übel ausgenommen.
Ja, also ich finde auch, Rousey hat sich so eine Fassade aufgebaut, eine Mauer, und da war groß Propaganda dran, nämlich Judo ist unbesiegbar, mich könnt ihr nicht besiegen. Und dann haben die Leute festgestellt, ja, du brauchst nur ein bisschen Takedown-Defense und gutes Striking. Und dann war es das mit Ronda Rousey. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe Brock Lesnar jetzt nicht genau studiert, aber ich vermute mal, seine Schwäche ist die Ausdauer. In erster Linie, ne?
Ja, nicht nur das. Hat auch ein bisschen,
nicht, sagen wir mal,
zweifelhaftes Striking auch. Das ist natürlich ein brutal guter Ringer, das ist klar durch seine Vergangenheit, aber.
Also, Lesnar hat teilweise richtig abgeliefert bei der WWE. Der hat schon eine gute Kondition. Wrestlen kann er auch, aber ich denke halt, ja, Stand-up ist sein.
Was sind denn seine Schwächen? Was, sind einfach, ist ganz normal Striking, Stand-up, gell?
Ja, Stand-up ist seine Schwäche, ist doch ganz klar. Hm. Als ehemaliger
Profi. Deshalb habe ich Profi, das ja auch gesagt.
Als ehemaliger Ringer, also nicht Pro-Wrestler, nicht verwechseln, ne, als ehemaliger Ringer ist er wirklich eine Macht, ne? Also, das hat man auch gegen Hand gesehen. Hand kam ja kaum auf die Beine.
Er hat ja auch Football gespielt, ne?
Auch noch, genau. Und ich finde eher, dass seine Schwäche eher das Striking ist und eben die Submissions, auch wenn er, ja, ich weiß, er hat Carvin per Submission besiegt und so weiter. Mhm. Aber ist eben auch von mir durch ein, ich glaube, durch irgendein Niba, glaube ich, besiegt worden, ne? Das war halt noch seiner Unerfahrenheit am Boden geschuldet.
Okay, ja. Ja, naja, also,
Also von Frank Mir, ne?
Ich finde es schwer vergleichbar.
Also von Frank Mir.
Ronda Rousey und Brock Lesnar sind für mich nicht.
Das Problem
kann man schwer vergleichen.
Das Problem ist, man hat Ronda medial in eine Ecke gedrängt. Und man hat sie medial natürlich hochgelobt ohne Ende. Man hat rund um Ronda Rousey eine Marke kreiert. Und das Problem war, dass diese Marke halt dann, ja, zweimal ausgenockt wurde, sozusagen. dementsprechend denke ich, dass diese zwei Niederlagen, sind ja jetzt per se nichts Schlimmes. Aber weil Ronda so hoch gepusht wurde, egal von wem, von allen Leuten, sie wurde so hoch gelobt, darum waren diese zwei Niederlagen einfach, ja. Aber
also
man darf nicht vergessen, was Ronda für Frauen MMA getan hat.
Ja, das ist ganz klar.
Also wollen wir auch, man kann jetzt nicht sagen, sie hat zwei Niederlagen, sie ist die schlechteste Frau im MMA aller Zeiten.
Nein.
Sie hat sehr viel für diesen Sport getan, vor allem
Ronda
im Frauenbereich.
Ronda Rousey wurde ihrem Image nicht gerecht und Holly Holm und Amanda Nunes haben ihre Schwächen entblößt, finde ich. Und sie ist deswegen kein ernstzunehmender Gegner für Chris Cyborg mehr. Punkt. So,
nee,
das finde ich.
Ist er nicht. Also ich hätte
lieber Ronda gesehen anstatt Kunitskaya zum Beispiel. Weiß nicht. Also ich hätte Ronda ernster
nicht
nehmen können als Kunitskaya, wenn wir jetzt von der Causa ausgehen, dass Ronda natürlich jetzt nicht bei der WWE einen Vertrag unterschrieben hätte, was sie halt getan hat. Aber wenn es hieß, sie ist noch aktiv, dann hätte ich gerne einen Kampf gesehen und dann hätte sie ihre Karriere beenden können, weil dann hat sie auch gegen die letzte.
Also ich bin nicht dagegen, dass Ronda Rousey nicht mehr in den Ring tritt. Ich glaube, sie kann sich noch verbessern, was das Striking angeht, und dann ist sie ja ganz normal so gefährlich wie vorher auch, ne?
Das glaube ich nicht. Aus unterschiedlichen Gründen nicht. Erstmal.
Aber
A,
sie hat dieselben Waffen
Trupp
noch, so wie vorher. Und
naja, aber die ziehen nicht mehr heutzutage. Frauen-MMA hat sich so weiterentwickelt, in den letzten Jahren besonders, dass das Level, auf dem Ronda Rousey damals war, als sie so erfolgreich war, mit dem würde sie heute eben keinen Titel mehr tragen. Das reicht einfach nicht mehr aus. Mhm. Einfach nur Clinch, Hip-Toss, Armbar, das reicht nicht mehr aus. Das hat Holly Holm bewiesen, das hat Amanda Nunes bewiesen, obwohl ich denke, dass gegen Nunes, da war der Drops mental schon gelutscht. Ich glaube, die Niederlage gegen Holm hat ihr einfach zu sehr zu schaffen gemacht. Jedenfalls, ich glaube, Ronda Rousey war zu dem Zeitpunkt, als sie so erfolgreich war, ist sie eben so dermaßen gehypt worden durch die Medien, durch Dana White und vor allem auch durch Taverdian, durch ihren eigenen Trainer. Dem muss man da den größten Vorwurf machen, denke ich. Ja. Und wenn dich, du musst mal, überleg mal, wenn alle um dich rum dir immer sagen, wie toll du bist, irgendwann glaubst du an den Scheiß. Irgendwann glaubst du das selber. Und wenn, ich frage mich dann immer, was im Kopf von Taverdian vorgeht. Wenn ein Trainer seinem Schützling sagt, der Judo Olympiateilnehmer ist und gegen einen mehrfachen Box- und Kickbox-Champion antritt, ja, stell dich doch mit ihr hin und versuch doch mit ihr im Stand-up mitzuhalten.
Ja,
da muss
ja,
ich mich
also
doch fragen,
genauso
was in seinem Kopf vorgeht bei Taverdian. Und das Schlimme war ja auch noch, ich kann mich noch erinnern, beim Kampf gegen Holly Holm nach der ersten Runde hat doch, wenn ich mich recht entsinne, Taverdian zu Rousey noch gesagt, es läuft alles hervorragend, alles wunderbar und mach so weiter. Mhm. Ja, da muss ich mich noch fragen, wo ist da, was ist denn das für ein Trainer?
Ja, ja, er leidet ja an dieser Überheblichkeit mehr als sie noch. Also er glaubt ja anscheinbar mehr an ihre, sag ich mal, Unbesiegbarkeit als sie selbst. Wenn er sie noch ermutigt zu Dingen, die ganz offensichtlich nicht funktionieren.
Und ich finde, ich war ja noch nie ein Ronda Rousey-Fan und das hatte natürlich erstmal damit zu tun, aber andererseits auch mit der Art und Weise, wie sie sich gegeben hat in der Öffentlichkeit, wie sie sich nach der Niederlage gegeben hat und so weiter. Ja. Das hatte immer so ein bisschen das hat immer den Eindruck vermittelt, sie wäre so ein kleines Crybaby, so eine schlechte Verliererin. Weißt du, und solange die Medien sie hypen und sie dadurch Geld verdient und Aufmerksamkeit bekommt, hält sie ihr Gesicht in jede Kamera. Aber nach der Niederlage gegen Holm zieht sie sich zurück, gibt keine Interviews und gar nichts. Und auf einmal sind die Medien schuld und alle sind schlecht und alle wollen ihr nur Böses. Anstatt sich selbst mal zu hinterfragen und sich mal die Frage zu stellen, woran hat es denn gelegen und sich zu verbessern.
Ja, also
nein, da sind eben dann alle anderen schuld, dann spricht sie von Selbstmordgedanken und ich finde, das ist nicht das, was ich von einem Sportsmann erwarte. So ein Verhalten.
Ja, das ist alles ganz richtig, aber das ist ja schon wieder jetzt eine andere Debatte als Rousey gegen Cyborg. Ne?
Ja, gut, ein bisschen abgedriftet
genau,
jetzt.
Und meine Meinung, glaube ich, habe ich jetzt klar gemacht. Ich sehe Cyborg da, ich finde, Cyborg gewinnt da 10 von 10 und ich finde, das ist dann sportlich keine große Leistung mehr. Ronda Rousey wird nicht mehr ernst genommen von der MMA-Gemeinschaft im Großen und Ganzen.
Aber weil sie zwei Niederlagen hat, das ist doch viel zu übertrieben.
Aber sie wird nicht mehr als Gegner ernst genommen. Moment. Ich will nicht sagen, dass man ihr Vermächtnis zerstört. Es ist unbestreitbar, dass Ronda Rousey Frauen sehr, sehr, sehr viel für Frauen im MMA gemacht hat und dass sie auch immer noch den Rekord hält für die meisten Titelverteidigungen mit 6, ne? Etc., all das. Aber als MMA-Gegner heutzutage, rein vom Skill-Technischen her, nimmt sie niemand mehr ernst nach diesen zwei Niederlagen. Also ich kann es auch nicht, nur, zumindest nicht, wenn du sie in den Ring mit Cyborg stellst.
Es liegt auch nicht nur daran, dass sie zweimal verloren hat, sondern es liegt an der Art und Weise, wie sie verloren hat, A, und B, an der Art und Weise, wie sie mit den Niederlagen umgegangen ist im Nachhinein. Daran liegt es, dass sie keiner ernst nimmt mehr. Und daran liegt es auch, dass sie meiner Ansicht nach keine Konkurrenz mehr wäre heutzutage, schon gar nicht für Cyborg.
Ja,
also ich verstehe jetzt nicht, was eine Show und ihre Aussagen bei Ellen damit zu tun haben, ob sie eine gute Gegnerin für Cyborg doch wäre, aber wie gesagt,
das hat eine ganze Menge, wie ein Kämpfer mit den Niederlagen umgeht, finde ich, hat eine ganze Menge damit zu tun und sagt viel darüber aus, wie das mental um ihn bestellt ist.
Es ging ja nicht nur um diese eine Selbstmordaussage. Über den Charakter aus. Natürlich, ich meine, hey, Daniel Cormier weint heulend weg, wenn sein Gegner zum Sieger gekürt wird.
Ach nee, müssen wir jetzt wieder da?
Ich kann es natürlich wieder ansprechen.
Jetzt vergleichen wir Ronda Rouseys Niederlage wieder mit Daniel Cormier. Oh oh.
Ja, nee, ich meine, wenn der heulend wegrennt, dann heißt es natürlich, der hat verloren. Okay. Aha.
Aber
Ronda hat mal keinen Bock auf ein Interview, dann verliert sie gegen
den Unterschied.
Ronda,
ich sag dir mal den Unterschied.
Daniel Cormier hat nicht 2 Jahre lang in einer Höhle vergraben.
Richtig.
Und ist
ganz
und
genau.
Ronda Rousey ist immer noch nicht bereit, über ihre Niederlagen zu sprechen. Das haben wir ganz zuletzt noch gesehen. Vor 2 Wochen oder so wurde sie gefragt. Und sie hat gesagt, da will ich jetzt nicht drüber reden. Das ist psychisch schwach. Und das ist für einen Kämpfer...
Ich denke, sie hat einfach abgeschlossen damit.
Nein.
Ja, ja, genau. Sie hat mental damit abgeschlossen. Sie ist einfach gebrochen worden durch Holly Holm schon.
Ja, aber sie hat nicht auf die gesunde Art und Weise damit abgeschlossen, sondern sie verdrängt das. Deswegen möchte sie nicht darüber reden. So sieht das aus. Und sie hat nie ein Statement abgegeben, was mich denken lässt, es wäre anders. Und sie ist jetzt vollkommen gesund, so, oh, habe ich verarbeitet, die Niederlagen. So klingt das
für mich nicht. Nur weil ich nicht groß in den Medien meine Niederlage breit trete und jedem mitteile, wie ich mich gefühlt habe, heißt es doch nicht, dass sie nicht damit abgeschlossen hat.
Das musst du ja nicht.
Doch, für mich heißt es genau,
dass sie einfach keinen Bock hat. Genau, ja, und das sagt sie doch.
Hast du das Interview gesehen, Carsten, wo sie sagt, ich will nicht darüber reden?
Nee.
Ja. Das sieht nämlich, jetzt sagt sie nicht so, müssen wir jetzt nicht drüber, sondern sie dreht sich so weg und greift sich an den Kopf und
wo finde ich das? Ronda Rousey, ich sag einfach, I don't want to talk about it.
Der Zauber von Rousey ist eben auch echt weg.
Ja, also, aber das ist jetzt schon wieder,
sie hat ja sehr viel gelebt, auch von ihrer Präsenz, von ihrer Aura, hat ja den Leuten da quasi schon Angst eingeflößt, so mehr oder weniger schon vor dem Kampf. Da, die Luft ist doch raus.
Genau.
Das nimmt doch keiner mehr ernst. Da lässt sich doch keiner mehr davon einschüchtern. Richtig. Und das weiß sie selbst natürlich auch. Und das war ja einer ihrer größten Vorteile auch schon im Vorfeld, diese Mental Warfare.
Richtig,
dieses,
die psychische Komponente ist raus und das
ist weg. Ronda Rousey ist schlagbar, jeder weiß das, sie weiß das, die Gegner wissen das und damit ist der Vorteil ist völlig dahin.
Und physisch, rein vom Skilltechnischen her, gibt es Methoden, sie zu schlagen.
Reicht es eben auch nicht mehr, genau.
Die haben wir gesehen, die haben wir bestätigt gesehen in dem Nunes-Kampf. Und jetzt hat Cyborg natürlich einen Weg, sie zu schlagen, rein skilltechnisch. Den haben wir jetzt alle erkannt. Und Cyborg ist auch noch besser als die beiden anderen. Zumindest wissen wir, dass sie besser ist als Holly Holm. Und wir vermuten, dass sie besser ist als Amanda Nunes, was Striking angeht. Und dann zusätzlich mangels Rousey an der richtigen psychischen Verfassung, um so einen Kampf aufzunehmen und den richtig zu verarbeiten. Und das ist für mich nicht kein spannender Kampf. Also sportlich nicht. So vom ganzen Klimbim drumrum, Werbung und was und Interviews und Shit-Talking, wobei Rousey ist dazu auch nicht mehr richtig. Wobei sie ist jetzt in der...
Manchmal kommt es nicht immer drauf an, dass ich jetzt, dass ich jetzt hier etwas wie bei den Olympischen Spielen erwarte und die Besten ihrer Disziplin sehen will, wie sie sich in den komplexesten MMA-Techniken der Welt gegenseitig austüftelnd bekriegen. Manchmal geht es mir einfach nur um Unterhaltung, um spannende Ansetzungen zu sehen.
Aber reden wir nicht hier über das Vermächtnis von Cyborg?
Aber das ist doch gar nicht spannend.
Hä?
Das ist doch gar nicht spannend. Wo ist denn da der Reiz? Das ist doch gar nicht spannend. Cyborg gegen Rousey
ist doch ein subjektives Empfinden. Ich kann doch nicht sagen, ey, ich finde es nicht spannend. 8 Milliarden andere Menschen finden es auch nicht spannend. Ich fand McGregor gegen Mayweather sogar spannend.
Das wäre doch eine Misshandlung heute. Also ich weiß nicht, ob ich will das nicht sehen. Wie gesagt, für mich hat das sportlich null Wert. Und der Zug ist längst abgefahren, der Zug von dem Reiz des Kampfes Rousey gegen Cyborg.
Ich würde es gerne
sehen. Aber wir müssen doch auch mal klar machen hier, worum es jetzt geht. Es geht doch, Carsten, um das Vermächtnis von Cyborg. Du sagst, Rousey würde sich da gut machen als Name, oder nicht?
Ja, weil das wäre ein Gegner auf ihrer Liste, gegen den sie nicht gekämpft hat. Sie hat gegen Holm gekämpft, sie kämpft bald gegen Nunes. Hat sie nicht
Jermaine
schon mal gegen
Nunes? Jermaine Durandamy wäre noch da für Cyborg, ne?
Aber die traut sich ja nicht.
Ja, die traut sich natürlich.
Die hat ja extra ihren Titel niedergelegt.
Genau, aber es wäre theoretisch noch irgendwie da. Aber sie hat ihre Karriere ja total in die Tonne gekloppt.
Jermaine Durandamy. Und das muss ich sagen, das wäre für mich persönlich spannend gegen Durandamy, weil die eben auch eine gute Strikerin ist und auch relativ groß gewachsen ist und so. Das fände ich sportlich gesehen.
Weil Durandamy hat damals ihre Decision-Entscheidung gegen Holm, war die nicht...
die war sehr kontrovers. Genau.
Ja, ja, also sie hat auf jeden Fall eine Chance, wenn die Runde vorbei ist gegen Cyborg. Dann hat sie eine Chance.
Ja. Gut, aber damals
und dann kann sie noch zwei, drei Schläge landen und dann.
Ja, pass auf. Das war ja damals, als das passiert ist mit der Randy Mee gegen Holm, kam ja die Diskussion ähnlich auf wie jetzt.
Genau.
Mit
perfekter Lombard Bogen und Dolloway. 22.
Und das Argument damals war, dass nicht das Rundensignal die Runde beendet, sondern der Referee. Das war damals das Argument und das ist es auch jetzt bei der Diskussion um Lombard gegen Dolloway.
Ja.
Protect yourself at all times. Der Referee beendet die Runde, nicht das Signal.
Das ist wie in der Schule, ne?
Also, ja,
richtig, genau. Der Lehrer beendet die Stunde und nicht die Klingel.
Was passiert ist doch, dass Lombard nach dem Gong geschlagen hat und Dings nicht mehr weitermachen konnte und dann hat er trotzdem gewonnen, ne? Per Disqualification, richtig?
Richtig.
Also der Gegner von Hector Lombard.
Na, Dolloway, genau.
Genau. Ja. Und da ist jetzt die Frage, weil bei Holly Holm ist das Ganze zweimal passiert mit Jermaine de Randamie. Und ich finde jetzt nicht, das hat, glaube ich, Helwani gesagt, jetzt am Montag, dass die Schläge nicht so krass waren von de Randamie, dass die nicht so einen großen,
also ich muss
so große Auswirkungen hatten. Und ich muss da ganz klar sagen, das ist Quatsch. Also Holly Holm war doch eindeutig ja, benommen nach diesen Schlägen.
Also wenn jemand, ich weiß nicht, wenn jemand, ich glaube, der Randy ist Muay Thai Practitioner, oder? Wenn jemand mit so einer Vergangenheit im Kampfsport, wie The Randomy mit quasi Bad Intentions zuschlägt. Ich weiß nicht, ob das keinen Schaden verursacht.
Ja, aber es ist doch auch, also man hat es doch auch gesehen, dass Holly Holm ganz klar davon beeinflusst wurde, von diesen Schlägen.
Natürlich,
und,
natürlich.
Das ist irgendwie schwierig. Also ich finde auch, die Entscheidung ist Quatsch gewesen, dass es dann nicht mal Punktabzug gab.
Ja, genau, das war ja, genau, darum ging es ja. Es ging ja noch nicht mal um eine Disqualifikation, sondern es ging ja darum, dass es eben noch nicht mal einen Punktabzug gab für die Randomie, glaube ich. Ja.
Das war wirklich das Mindeste.
Und bei Lombard gegen Dolloway jetzt am Wochenende ist natürlich schwierig, weil, auch wenn man dann jetzt sagt, ja, der Referee beendet die Runde, nicht der Gong, ich glaube, es ging ja speziell um zwei Schläge von Lombard, um die Rechts-Links-Kombi, ne?
Mhm.
Und ich glaube, der erste Schlag war zusammen mit dem Gong, aber der zweite kam schon, nachdem der Referee gesagt hat, hold on, oder so, hat er ja schon geschrien. Aber da war natürlich Lombard schon in der Ausholbewegung auch. Also es ist immer schwierig.
Ja, das ist dieses Argument,
ich weiß nicht,
was
inwiefern man Stevens dann sowas hatten. Noch stoppen kann.
Bei Stevens, bitte? Hat man ja auch gesagt, Josh Emmett hat sich bewegt und da war der Ellbogen aber schon quasi losgefeuert. Und der dann am Hinterkopf
landete.
Und ich finde das irgendwie so ein bisschen schwierig, denn wenn die Regeln sagen, das ist illegal, dann ist es doch illegal, wenn er trifft damit. Also die Regeln sagen ja nicht, es sei denn, dass er schon groß ausgeholt hat. Dann kannst du ja mit einem Spinning Back Kick irgendwie, der ja relativ viel Zeit zum Aufbauen braucht, kannst du ja dann, also wo ist dann, wo ziehst du die Grenze, wenn das okay ist, dann noch los? Also wenn der Gong klingelt und die Ausholbewegung ist, naja, finde ich schwierig. Aber ich habe jetzt auch den Lombard-Kampf nicht gesehen, muss ich zugeben. Aber ja, die Diskussion drumherum. Remo ist kurz weg, ne?
Oh. Ups, da habe ich ja gar nicht aufgepasst. Es ging jetzt also drum,
Hast nicht aufgepasst? Ach Gott, ey.
Natürlich habe ich aufgepasst. Aber ich habe den Kampf nicht gesehen. Ich habe de Randamie gegen Holm gesehen.
Aber ich habe auch den Lombard-Kampf nicht gesehen. Ich habe nur so ein kleines Video von dem Moment, aber mehr habe ich auch nicht. Und das finde ich jetzt schwierig, genau das zu analysieren. Ich kann jetzt nochmal nachgucken, kurz. Deshalb mache ich das jetzt auch. Ich habe es nicht genau studiert, die Situation, deswegen.
Also ich persönlich denke, man hört ja immer 10 Sekunden vor Schluss, klopft da einer mit dem Holz, ne?
Eine Sekunde, ich schaue das kurz. Auf YouTube nach.
Also gut, aber die Frage ist, ob die Athleten jetzt darauf achten müssen, ob dieses Holz klopft, weißt du, dieses tick, 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 10 Sekunden. Bevor der Gong ertönt.
Ja, also speziell in dem Lombard-Fall, ich weiß natürlich auch nicht, inwiefern das Regelwerk das zulässt, dass beispielsweise in so einem Fall, wo, also zumindest meiner Ansicht nach, dass auf jeden Fall das Nachschlagen nicht beabsichtigt war von Lombard, das Ding vielleicht zu einem No-Contest gewertet werden könnte. Und in einem Fall, wo es eindeutig beabsichtigt war, per DQ dann. Ich weiß nicht, inwiefern das Regelwerk zulassen würde.
Ich habe hier gerade so ein Video gefunden, ich wollte das nochmal nachholen, diesen K.O. Und da sieht man den Niederschlag, das geht so 8 Sekunden, aber das hat keinen Sound. Das heißt, du kannst überhaupt nicht einschätzen, wann der Gong...
Du kannst aber das einschätzen, ich habe mir das auch ein paar Mal angeschaut, im Nachhinein nur noch auf Runfighting. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt noch geht, jetzt haben wir Mittwoch. Hm. Aber da brauchst du bloß den Kampf anschauen und da kommt ja danach, kommen ja auch etliche Zeitlupen mit Ton auch so. Und
also er wirft den ersten Schlag quasi und dann ertönt der Gong.
Genau, und danach schreit der Referee, wenn ich mich recht entsinne, hold on, hold on. Aber zu dem Zeitpunkt ist er schon in der Ausholbewegung vom zweiten Schlag.
Oh, das, und kann die das Ding ging aber schon noch relativ, schwer zurückhalten. Relativ fix nacheinander, ne? Also da war ja jetzt
ja, nicht ja, groß. Ja, klar, war halt eine Kombi, ne?
Boah, ey du, dann ist das aber schwierig. Das, wenn der erste Schlag gelandet ist und dann ertönt erst der Gong, dann finde ich, ist das vielleicht sogar noch naja, zulässig. Also wenn das wirklich so ist, dann ist die Randomie-Geschichte auf jeden Fall krasser gewesen.
Ich glaube, der erste Schlag ertönte zusammen mit dem Gong. Nicht davor, sondern zusammen damit. Mhm. Und der zweite dann.
Trotzdem.
Und dann also ist der Ringrichter rein, der Referee rein, hat gesagt, hold on, hold on. Und da war aber schon eine Ausholbewegung zum zweiten Schlag und der hat dann halt auch eingeschlagen.
Ja. Gut.
Schwer. Naja.
Weiß ich nicht.
Ja, man kann natürlich jetzt auch Dolloway vorwerfen und sagen, protect yourself at all times, wie gesagt, ne? Und ja.
Gut, also
aber er hat sich halt drauf verlassen, nicht, dass
es sieht zumindest nicht so aus, als hätte er sich schon abgewandt und dachte so, ach, Runde ist vorbei, alles easy.
Nee, so sondern, direkt abgewandt noch nicht, aber.
Sondern der hat den Schlag schon fair abbekommen. So sieht er da aus.
Ja, es ist wirklich schwierig zu bewerten. Also ja. Ich persönlich find die DQ ein bisschen hart, muss ich sagen.
Ja,
vielleicht hätte
es
im No-Contest auch
so
getan.
Von dem stummen Video jetzt hier.
Ich hab's ja jetzt nicht gesehen. Ist er zu Boden gefallen oder?
Ja, er konnte danach nicht mehr weitermachen.
Oh, okay.
Ja.
Aber.
Ja.
Ja, aber das Problem ist, du bist, ich denke, gut, ich weiß nicht, ich hatte selber nie einen Kampf, also keinen professionellen.
Ach so? Ist ja blöd.
wenn du da im Oktagon bist, im oder im Ring, ne? Hm. Dann, ich glaube, dann schaltest du alles von außen aus und du hörst diesen Gong gar nicht. Also du bist nur wirklich zu 110% fokussiert, was macht dein Gegner, was kann er als nächstes machen.
Oh, das ist ja schon wieder eine sehr schwierige Debatte, das kannst du ja dann auf all diese Fälle anwenden. Ne? Auch
ja, natürlich, und dann muss man halt dafür sorgen, dass der Referee rechtzeitig dazwischen geht.
Ja, oh, das ist
ja,
aber
ist,
auch
ist Risiko, er, ja.
Dass,
er ist
den,
er, ja.
dass er den Schlag abfängt, aber...
Ja, ist er doch auch. Also das Signal hat ertönt und der Referee ist sofort dazwischen und hat gesagt, hold on, hold on. Aber da war es halt schon etwas zu spät. Ne? Da,
ja,
aber
war
Lombard schon eine Ausholbewegung
echt,
und das Ding
ist
noch
echt eine schwierige Sache.
Also der ist nicht dazwischen getreten als...
Ja, aber der hat mit den Händen gefuchtelt und hat geschrien, genau, hold on, hold
aber,
on.
Ja, aber genau so.
Und ist aber schon so ein bisschen hilflos.
Und ist in Richtung der beiden, also wollte gerade dazwischen und schrie, hold on, hold on. Und,
aber ich glaube, genauso wie ich halt einen Gong ausblende, blende ich halt das Gelaber von Referee aus. Außer natürlich, er spricht mich an.
Also ich denke persönlich, dass Lombard das schon mitbekommen hat, dass der Referee gerufen hat. Aber er war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ja schon in einer Ausholbewegung und mit dem ganzen Adrenalin und so. Ich glaube, das kannst du dann auch einfach nicht mehr so einfach abbrechen. Wenn das Ding, wenn die Faust einmal fliegt, quasi.
Oh, warte mal, sozusagen. Ich habe hier ein Video, also, wo ich es nochmal sehen kann. Ich hoffe, da ist jetzt der Gong.
Ja, jetzt höre ich den Vincent nicht mehr.
Hörst du mich nicht?
Ja, Vince guckt sich gerade das Video nochmal an, glaube ich.
Ja, nee, das Video ist auch ohne Ton. Ist irgendwie ein bisschen ungeschickt.
Naja. Vielleicht hat dein Handy...
Naja, schwierige...
Ja, die haben das irgendwie abgegriffen. Das
auf einmal
schwierige Debatte, sein. Auf jeden Fall schwer zu bewerten.
Ja, und
sowas
auch ärgerlich, also bestimmt ärgerlich für den, der disqualifiziert wurde.
für Lombard.
Also falls,
ja,
falls,
ja. Also ja, auch für beide ärgerlich.
Im Endeffekt wird nur er wissen, ob er es jetzt mit wirklicher Absicht nachgetreten hat oder
sieht,
nicht.
Ja, also sieht für mich
ich hatte nicht den Eindruck, dass es eine Absicht war.
Ja, und also deshalb ist es halt echt ärgerlich.
Ja. Das Einfachste wäre, einfach ein Rematch anzusetzen zwischen den beiden und dann könnte man das aus der Welt räumen.
Genau, und ja, auch zwischen Home und The Randy. Denn damit ja, habe ich nicht abgeschlossen. Ja. Gut, okay, so, wir geben mal Gas, ja, ne? Wir sind immer noch
in den Prelims. Ja, gut, also hier 46 Minuten für Cyborg versus Kunitskaya ist ja eine gute Zeit.
Ja, ja, wir sind, also die Episode, die wir aufgenommen haben am Sonntag, ist ganz anders. Das muss man sagen.
Ja, also da, also ja, da gab es keine hitzige Diskussion über
Ronda Rousey. Doch, da gab schon, aber...
Ja, aber nicht über Ronda
nicht
Rousey.
Nicht zu Ronda Rousey, das stimmt. Da
was ging es denn da nochmal?
Es ging um die Ranking-Systems und am Ende gegen Cyborg.
Richtig,
ja. Um Cyborg und Nunes und wie die Skills von denen sich... ja, wie die sich...
Ah, genau. Ah, jetzt erinnere ich mich, ne? Wir haben mit dem Kickboxen geredet, ne? Da entstand eine Diskussion, dass...
Ja, wie auch immer, vielleicht sollten wir jetzt Cyborg, das Thema Cyborg mal abschließen.
Genau.
Und vielleicht so die Card weiter runtergehen und bei Ortega, Edgar gibt's auch eigentlich...
Sean O'Malley?
Ruhig, nix. Wir machen noch eben kurz ganz schnell den Rest der Prelims. Und zwar hatten wir noch Dodson, erstmal, das war ja die Nacht der Split Decisions. In den Prelims hatten wir 4 Stück davon. Und dann nochmal Ketsingano, ne? War eine Split Decision, richtig? Gegen
Vieira? Ja.
Naja, okay. Also Dodson gewinnt. Dodson wird jedes Mal in die Eier getreten. Das habe ich da auch ein großes Ding draus gemacht am Sonntag.
Achtung, wir sind nicht auf explizit bei iTunes.
Eier darf man nicht sagen?
Ich weiß es nicht. Ja, ich denke, es kommt drauf an, in welchem Zusammenhang man Eier sagt. Sagt man, man macht so einen Koch-Podcast, ich brauche 2 Eier.
Ja, ich glaube, dann ist Eier nicht verboten.
Ja, ja.
Das wäre schon schwierig dann sonst. Nein,
lass uns das ersetzen.
Ein so ein Ding jede Stunde ist vielleicht erlaubt. Was soll ich denn sagen? In seinen Sack? In seine Kochonis?
Also, wenn man korrekt bleiben will...
In seinen Hoden.
Medizinisch korrekt.
In seinem Geschlecht.
Ich glaube, der Vincent hat gerade einen Tourette-Anfall.
Ja, ja.
Sag einfach, ja, sag Eier, ist gut.
Nein, okay, also
Dodson kriegt immer Eier
inzwischen die Beine, das ist mein Eindruck. Im letzten Kampf hatte er das, glaube ich, im Kampf davor musste er fast kotzen danach. Und jetzt hat er auch zweimal ist das passiert. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht, weil er so klein ist. Und alle Legkicks werfen, die dann auf Hüfthöhe landen bei Dodson. Ich habe keine Ahnung.
Schon ärgerlich, sowas.
Der ist wie ein Magnet dafür und dabei ist das so ein netter Kerl. Und jedes Mal denkst du dir, das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein. Warum passiert ihm das denn immer?
Ja, vielleicht sind die anatomischen Umstände bei ihm eben auch so, dass es leicht zu treffen ist.
Ja, ja, eben, das denke ich halt. So von der Größe her, da muss es ja...
Ich weiß es nicht.
Okay, naja, gut. Er gewinnt die Split Decision. Das ist ja dann schon mal was ganz Gutes für ihn. Dann hatten wir noch Mike Pyle, wird K.O. geschlagen, ist dann in Rente gegangen. Da haben wir kurz drüber gesprochen am Ende der letzten.
Und zwar, da ging es um Mitleid, ne?
Ja, da ging es so ein bisschen um... Mike Pyles 42 hat auch ungefähr so viele Kämpfe in der UFC. War relativ erfolglos insgesamt und muss jetzt, obwohl er in Rente gegangen ist, noch weiterarbeiten. Und dann ist sein letzter Kampf auch noch eine Niederlage per K.O. Das fand ich so ein bisschen schade für ihn.
Ui, das ist schon hart, ne?
Ja, und dann Brian Caraway, der Ex von Misha Tate, die jetzt schwanger ist mit einem anderen, verliert auch, was doof ist für ihn. Der erste Kampf, der war ziemlich langweilig. Dolloway hatten wir. Und dann Mackenzie Dern hat ihr Debüt gemacht gegen Ashley Yoder. Mackenzie Dern ist ja Jiu-Jitsu-Spezialistin, zumindest wenn man das mit ihren Striking Skills vergleicht, da war ich nicht sehr beeindruckt von, muss ich ehrlich sagen. Das war sehr sloppy. Ja, und dann, da gab es dann noch ein paar Sachen drum. Kennt ihr Joey Diaz? Ich weiß nicht, ob ihr.
Ist, ja, ja, natürlich. Kennt,
ja. Ja, genau.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, der hat so einen Tweet über. Ja. Über Mackenzie Dern. Ein ziemlich schmutziger Tweet veröffentlicht. Und die ganze mal, MMA.
Ja, das ist halt Joey Diaz.
Kennst du kurz off-topic? Und zwar, ich fand's total komisch. Ich dachte immer, das wäre der Vater von Nate.
Ohne Scheiß?
Ernsthaft? Ich habe mir ein Bild angeguckt, ja, ja, und ich habe gedacht, wow, Mann, die haben schon eine Ähnlichkeit. Und dann habe ich irgendwann realisiert, Moment mal, die sind ja gar nicht verwandt.
Nee, die haben nichts
miteinander zu tun. Aber nee, auch auf Reddit. Kennt jemand von euch Reddit?
Ja.
Ja, ja.
Da gibt's ja dieses MMA-Subreddit, ne? Da geht's um MMA und da habe ich auch das ein oder andere Mal etwas von Joey Diaz gelesen.
Ja gut, der ist ja halt mit Joe Rogan da so in der Welt so ein bisschen
richtig,
drin, ne?
Genau.
Und da,
ja,
und,
der ist mit Joe Rogan ja, gut befreundet und ist auch öfter mal
aber
bei Joe
Diaz
Rogan
ist doch, als Gast Diaz dabei. Ist doch auch ein Nachname wie Müller. Den hat ja jeder eben, zweite ja. Typ, also gerade in Mexiko. Er kommt ja aus Kuba, ne?
Kuba, ja.
Joey Diaz.
Ja, ich glaube, ja.
Und
ja.
Der kommt jetzt in den zum Podcast mit Yoel Romero, was ziemlich cool ist.
Romero.
Ja, und dann können
I love you, Mike!
Genau, und wenn Romero dann
noch besser ist es.
Dann am Englischen mangelt, dann springt Diaz ein und das wird
bestimmt. Kennt ihr das am Ende, wo er sagen wollte, also Yoel Romero, wo er sagen wollte, not forget Jesus?
Ja.
Yeah. Und dann hat er gesagt, not forget Jesus.
Ja, gay Jesus.
Not forget. Ja, pass auf, da gibt's noch eine witzige Anekdote, die muss ich an dem Zusammenhang gleich nochmal anbringen. Vor Jahren bei Pride, da war Wanderlei Silva im Ring, es war ja ein Ring damals, kein Octagon, und wollte Chuck Liddell herausfordern und hat im Ring mit einem Mikro gesagt, vor tausenden von Zuschauern, I want to fuck with Chuck. Wollte, hat sich da natürlich verbessert und gesagt, I want to fight with Chuck.
Okay, jetzt sind wir definitiv
gut, explizit. Hat auch für Gelächter gesorgt.
Ja, naja.
Chuck Liddell.
Das können wir jetzt nicht mal mit einer Kochsendung rechtfertigen.
Nee, aber wir wollten auch
ein
Fight sagen.
Aber das ist ja auch ein direktes Zitat.
Moment, also, genau, wir haben ja jemanden zitiert und wir berufen uns de facto.
Das stimmt, dann darf ich ja auch sagen, dass Joey Diaz getweetet hat. Nein, mach ich natürlich nicht.
Darf ich auch sagen, was Michael Bisping alles auf der Pressekonferenz. Nee, Spaß. Also,
um Gottes Willen.
Ich mach das bei mir im Podcast.
Dann bist du direkt gebannt.
Dann benutze ich all die schmuddeligen Wörter dann.
Dings, Chuck Liddell. Okay, nee, ich spreche es jetzt nicht an. Wir sollten weitermachen mit der UFC 222.
So, wir sind jetzt in der Main Card, ne?
Okay, also, ich sag mal so. Welcome to the Sugar Show. Everybody.
Ja, aber lass uns doch vorne anfangen. Also dann hier Vieira und Arlovski schnell abhaken.
Gut, also Kathleen Vieira, Ketsingano, alte Veteranin, hat aber relativ selten gekämpft in letzter Zeit, hat verloren durch Split Decision, verstehe ich nicht ganz, weil für mich war Kathleen Vieira ganz klar besser. Also viel, ich glaube, Top Control, Vieira über 8 Minuten, Singano 0,0 Minuten. Ich weiß nicht, wie ein Punktrichter Singano vorne sehen konnte, ist ein Rätsel. An und für sich langweiliger Kampf, deswegen sollten wir uns jetzt auch gar nicht so lange damit befassen.
Richtig, das gleiche gilt dann für Struve, den habe ich nicht gesehen.
Stopp, ich muss sagen, Arlovski fand ich sehr gut und sehr spannend war auch der Besuch vom Arzt.
Der Besuch von Asten? Ach ja, stimmt, ja, bei Struve.
Ich habe mir zwei Momente gemerkt. Der erste Moment, wo Arlovski den Schiedsrichter, den Referee anbrüllt, weil er schon wieder ins Auge gepokt
wurde. Ja, zu Recht aber, muss man sagen.
Und das zweite Mal halt, wo der Arzt vorbeikam, weil Arlovski Struve ins Auge gepokt hat und Struve meinte, er kann schlecht sehen.
Das kann ja gar nicht sein, so weit, so hoch kann Arlovski gar nicht greifen.
Ja. Mhm. Wer weiß, vielleicht wollte es Struve Arlovski poken und hat sich dann selber gepokt.
Also ist möglich. Ich muss mich kurz rechtfertigen, ihr habt am Sonntag gesagt, der Kampf sei irgendwie blöd, so langweilig gewesen, dann habe ich ihn nicht wiederholt, deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen.
Ja, also Arlovski, ich fand Arlovski jetzt nicht gut. Ich fand ihn etwas weniger schlecht als Struve.
Ja.
Und das sagt eigentlich schon viel aus über den Kampf.
Also
er hat halt schon, Arlovski hat zu Recht gewonnen, auch zu Recht einstimmig. Aber ja, beide haben sich da nicht mit rumbekleckert, muss man sagen.
Also kurz, Vincent, es war jetzt kein Kampf, wo ich sage, den musst du sehen, sonst verpasst du was.
Ja, ich wiederhole den mit Sicherheit noch. Aber in den zwei Tagen habe ich es jetzt nicht mehr.
Ist keine Bildungslücke, wenn du den nicht gesehen hast. Gut.
Kann ich kurz ein anderes Thema anschneiden? Aber nur ganz kurz, weil es fällt mir gerade ein.
Ja.
Und zwar Thema Fight Pass, ne? Ihr habt den ja beide.
Ja.
Ja.
Und eigentlich war es ja immer so, dass wenn jetzt zum Beispiel UFC 222 lief, ne?
Ja.
Dann wird die 221 auf Fight Pass freigeschaltet.
Puh, das weiß ich, da bin ich direkt überfragt.
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß, das dauert immer so 2-3 Wochen.
Also, es war damals immer so, sobald das nächste Event läuft, ist das letzte freigeschaltet. Ne?
Das ist noch nicht
also, gesagt, ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber es würde zumindest Sinn machen. Ne?
Das Komische ist, 220 kann man ohne Probleme gucken.
21 aber noch nicht.
21 soll man im Fight Pass für 25 Euro kaufen.
Was?
Ja.
Das ist merkwürdig.
Moment, ich log mich mal eben ein. Ich guck mir das mal an. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Moment. Ich glaube, das kommt, das wird noch freigeschaltet.
Ja, aber die 22 lief ja schon, weißt du?
So 2-3 Wochen. Ja, das ist schon klar. Aber die stellen die ja nicht einen Tag danach schon frei, sondern da brauchen die immer ein bisschen. Ich wusste nicht, dass das passiert, sobald das neue Pay-Per-View läuft. Ich dachte einfach, das dauert 2-3 Wochen und dann kann man sich das angucken. Und so lange ist das ja jetzt auch noch nicht her.
So hatte ich es auch in Erinnerung etwa, ja, dass es mehrere Wochen dauert.
Also ich hatte es immer so in Erinnerung, dass sobald es der neueste Pay-Per-View läuft, kommt der alte frei.
Naja, können wir ja ein Auge drauf behalten und schauen.
Wie gesagt, das, 25 Euro.
Beobachten wir und gucken, ob
sollte ich zahlen.
Ob das wirklich was ist, was du da beobachtet hast. Kann ja sein. Und ja, dann
Sugar dann Show?
Kann ich dazu jetzt nicht sagen. Und endlich zur Sugar Show. Da fange ich vielleicht mal an. Ich habe am Sonntag hatte ich noch nicht alle Kämpfe gesehen, sondern habe nur das Main Event und das Co-Main Event wiederholt und hatte noch einige von den Prelims geguckt. Nachdem ihr dann aber so geschwärmt habt von Sugar Sean O'Malley, den ich ja auch schon seit der Contender Series kannte und auch, glaube ich, seine zwei Kämpfe, die er da seitdem hatte, ich glaube, es sind nur zwei, die habe ich auch alle gesehen, habe aber eben den Kampf nicht wiederholt. Er hat ja auch die Decision gewonnen. Aber dann habt ihr gesagt, ey, schwer beeindruckend, bin zurückgegangen und kann das nur bestätigen. Sugar Sean O'Malley ist ein Star in meinen Augen. Star in the making.
Ja, Rising Star.
Kann man so unterschreiben, ja. Also, was mich besonders beeindruckt, ich muss ja ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich hatte O'Malley jetzt nicht so unbedingt auf dem Radar vorher. Was mich halt beeindruckt hat, ist, mit welchem, ich meine, der ist ja erst 23 oder so.
Ja.
Mit welchem Selbstbewusstsein und mit welcher Präsenz der dort im Oktagon aufkreuzt, was für ein Selbstvertrauen der dann ausstrahlt. Und auch diese Variabilität von ihm im Striking.
Oh ja.
Da kommt ja alles Mögliche, da kommt alles Mögliche an Kicks, an Punches, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Alle möglichen unterschiedlichen Techniken. Und auch sehr präzise und sehr schnell.
Wahnsinnig gut, ne? Also die Kicks sind ja wirklich, du sagtest, da denkt man an Edson Barbosa, ne? Also da kommt
Barbosa, genau, das ging mir sofort durch
den Kopf.
Die Schnelligkeit und
die sind super schnell. Die sind vermutlich nicht, das hattest du auch gesagt, die landen war vermutlich nicht mit demselben Wumms. Aber meine Güte, also.
Aber die kommen so ansatzlos und schnell, wie die kommen.
Vor allem beeindruckend fand ich, aber er ist ja auch noch dazu bereit, in einer kritischen Situation, er klingelt ja dann den Sukamtat an, ne? Schlägt ihn benommen und er taumelt so ein bisschen weg. Und dann wirft er so einen Spinning Backkick an den Kopf und du denkst, wow, dass er jetzt noch so Trickshots quasi rausholt. Und der landet auch noch.
Ja, genau.
Und das mit einem
Eine Präzision, mit einer
Präzision,
oder?
Unglaublich. Wahnsinn, Wahnsinn. Fand ich echt toll, toll.
Ja. Ja. Ja, und vor allem, was ich auch beeindruckend fand, war erstmal sein Striking Arm natürlich, klar, hatten wir gerade, aber auch wie er sich am Boden gegeben hat, das war ja für mich dann spannend zu sehen, als es
unterging.
Unfassbar
dominant.
Als es dann runterging und er in Rückenlage wohlgemerkt war, ne, in der Guard, yeah, und dann plötzlich da 3 oder 4 verschiedene Submission-Versuche aus der Tasche holt, genau. Das gibt's ja nicht. Also
krank. Also wirklich, wirklich.
Also, wir halten fest, der Junge ist im Stand-Up richtig, richtig gut, am Boden gut. Und was noch
dafür am Boden dazu vielleicht auch richtig, richtig gut. Ich bin nicht ganz so sicher, wie sein Gegner jetzt
und
so
was
ist,
dazu
aber
kommt, finde ich noch, was er eben auch bewiesen hat, ist absolutes Fighterherz, ne? Wie er da mit einem verletzten, ja, schwer verletzten Fuß, genau, sich das Ding noch so durchzieht, definitiv, und der Referee ihn noch fragt, als er sein schmerzverzerrtes Gesicht sieht, willst du aufgeben, soll ich abbrechen? Und der sagt, nein, nein, und zieht das noch durch. Klar, war ein bisschen auch der Blödheit geschuldet von seinem Gegner, dass er das Ding nicht wieder in den Stand zurückfordert.
Hier muss ich ihn aber auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, da lag es wirklich an der Nervosität und dem Adrenalin und so, dass er da einfach die falsche Entscheidung getroffen hat. Und
aber haben nicht
also,
seine Coaches ihm zugerufen?
Ja, die haben das alle, ja, das stimmt schon. Die haben ihm das alle zugeschrien, ne? Aber irgendwie.
Ja, und gerade
also
bei sowas.
Also wenn er drüber nachdenkt, dann kann er nur zu dem Schluss kommen, dass er hätte aufstehen sollen. Also das muss einfach in dem Moment, muss er da immun gewesen sein, was die Tipps der Coaches,
ja,
angeht.
War nicht,
ich kann es mir nicht anders erklären, aber dass man ihn jetzt, also ich habe so Headlines gesehen, die sagen, der dümmste Kämpfer in der UFC. Und das finde ich,
naja,
schon ein bisschen
gut,
hart. Also der ist ja wahrscheinlich auch, ja, irgendwie erst Mitte 20. Der hat halt einen Fehler gemacht. Ne? Und 29,
ja,
okay.
Und der Fehler hat ihn letztendlich den Sieg gekostet.
Ja, der dümmste nicht, aber auch nicht der schlauste halt, ne? Klar.
Nee. Also von Fight,
ja,
IQ war da halt nicht viel da, ne?
Ja, Fight IQ ist, da mangelt es wirklich. Das stimmt scheinbar. Oder ist es die Ruhe, die er nicht hatte. Und naja, gut, ich meine, er war ja jetzt auch von Sean O'Malley, der hat ihn ja in mehrere schwierige Situationen
Oh ja.
Mehrere. Vielleicht. Am Boden.
Ja, ja.
Sehr, sehr oft. Also da
ich denke
ja,
einfach,
da
gab
es ja wirklich 4 oder 5 Submission-Versuche.
Ich glaube.
Und das, obwohl Sean derjenige war, der auf dem Rücken landet am Anfang. Ne?
Meine, ich glaube persönlich, er hat wahrscheinlich nicht gemerkt, dass an seinem Fuß etwas nicht stimmt. Und also Sukamtat.
Ja, ja, gut, also
ja, Moment,
kurz
Moment.
Bevor
ich denke halt, Sukamtat hat nicht gemerkt, dass Sean O'Malley ein Problem hat mit seinem Fuß. Und ergo
also
hat er halt wahrscheinlich
hätte
seine
aber
Coaches
sollen.
Ja, und
Das kann ich eigentlich fast nicht gelten lassen, weil wenn du siehst, wie, bevor es runtergeht, wie O'Malley auf einem Bein springt und hüpft, bevor das Ding runtergeht, genau, da kann ich nicht glauben, dass der das nicht gesehen hat. Ja. Der stand 2 Meter vor ihm und O'Malley hüpft am Zaun, mit dem Rücken am Zaun, auf einem Bein,
ja, aber wieso,
vor Schmerzen.
Anders kann ich es mir ja nicht erklären, warum er da weiter auf dem Boden bleibt und sogar seine Coaches ignoriert.
Der hat wahrscheinlich einfach nicht richtig runtergesehen, sondern immer blieb auf Augenhöhe, so. Keine Ahnung, aber der hat das wohl, also der kann es ja nicht, das kann ja nicht sein, dass er das gemerkt hat, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Also der das kann sein, dass er gemerkt hat, dass er Probleme mit dem Auftreten hat und so, aber die Schwere dieser Verletzung,
die hat er übersehen,
das,
ja.
Das kann nicht sein, dass er das richtig verarbeitet hat und dann noch diese Entscheidung gefällt hat,
ja,
mit dem Takedown. Das glaube ich
eben
einfach. Also
deshalb dachte er sich,
für den Angeklagten.
Ich denke halt, er war verwirrt. Warum wollen seine Coaches, dass er aufsteht, weil er im Stand-Up halt zersägt wurde?
Ja, also ich glaube schon, dass er gemerkt hat, da ist irgendwas, aber die Schwere hat er nicht genau analysiert. Und ich glaube, er hat nicht runtergeguckt in dem Moment, als O'Malley
oder
auf
oder
einem
hat gedacht,
Bein
stand. Er hat einen guten Treffer
oder
gelandet.
Oder er dachte, der legt seinen Fuß quasi so an die Wand des Oktagons ab, um sich abzustoßen oder so für einen Superman-Punch oder sowas. In dem Moment, als er runtergeschaut hat. Aber dass er wirklich gemerkt hat, auch der kann ja gar nicht mehr auftreten,
das hat er nicht gemerkt.
Das glaube ich nicht, dass er das gemerkt hat.
Ja, wie auch immer, auf jeden Fall beeindruckender Auftritt von O'Malley. Also da muss man echt sagen, den muss man mal im Auge behalten. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt, dass die Verletzung nicht allzu schwer ist. Ich habe jetzt noch keine weiteren Informationen, aber gebrochen ist wohl nichts, so wie ich gehört habe.
Nee, ist nicht gebrochen.
Dass er das jetzt nicht zu sehr beeinflusst und auch nicht zu lange außer Gefecht setzt, weil jetzt hat er eben echt einen Lauf. Ne? Es wäre schon schade, wenn er den jetzt verliert durch eine Verletzung.
Ja, der hatte wohl eine Fraktur in dem Fuß vorher schon, weil er ja sehr viele Kicks auch wirft. Das meinte er zumindest in dem Interview gestern mit Helwani. Oder vorgestern. Vorgestern. Und gebrochen soll es aber nicht sein. Ich glaube, er war gerade auf dem Weg zum Arzt, damit er da mal wirklich abklärt, was Sache ist.
Vielleicht sollten wir kurz nochmal drauf eingehen, wie es überhaupt passiert ist, für die, die es nicht gesehen haben.
Ja.
Also er hat halt bei einem von den ganzen Kicks, die er da geworfen hat, hat er eben seinen Sukmatat, hieß er, glaube ich, der Gegner, den hat er halt echt mit dem Fuß am Ellbogen erwischt, ne? Und das kann schon schmerzhaft sein.
Genau, und der klappt dann ja auch so merkwürdig um, der Fuß, ne? Das hat man in der im Replay gesehen. Also man sieht schon, dass er sich da verletzt hat, wirklich.
Das hat man ja dann, als die letzte Runde vorbei war, auch gesehen, wie schmerzverzerrt er dann am Boden lag und geschrien hat teilweise sogar und selbst das Interview mit Rogan ja nur im Liegen führen konnte. Und
da wusste man, da ist etwas
spätestens da.
Böses im Busch.
Mhm.
Ja. Aber umso beeindruckender, dass er das doch noch durchgezogen hat. Ne?
Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen,
Brian Ortega,
kommen wir zum Highlight.
The People's Main Event hat ja Mr. Helwani geschrieben. Brian Ortega vs. Frankie Edgar. Kurz vorab, ich spoiler schon mal natürlich, Brian Ortega hat auf Twitter ein Telefonat mit Dana White gepostet, wo Dana ihn anruft. Meinst du, ich kann es abspielen lassen?
Mach's lieber nicht.
Okay. Auf jeden Fall
kannst du es zusammenfassen?
Ja. Dana White ruft ihn an, hey man, how's it going? Und dann hat Dana gesagt, you get that title shot. Also gut, es war ja eh klar, aber jetzt ist es offiziell.
Mhm. Ja, ey du, nach Frankie Edgar ist dann da ja auch nur Ortega gewesen. Aldo ist raus aus dem Gespräch, das ist nach den zwei Niederlagen mit Holloway. Und dann hatte man da, dann hätte man jetzt nur noch theoretisch Jeremy Stephens. Ne? Ansonsten ist da ja dann außer Frankie Edgar und Ortega niemand gewesen an der Spitze. Und das war ja im Voraus schon irgendwie klar. Edgar hatte den Titelshot und Holloway verletzt sich. Er nimmt dann den Ortega-Kampf an. Dann ist ja irgendwie logisch, wenn derjenige, der den Title Shot hat,
ja, definitiv,
jetzt gegen einen anderen verliert, gegen die Nummer 3 oder Nummer 2, dann übernimmt er natürlich der Gewinner übernimmt den Title Shot oder
behält ihn
so. Das,
das war das Duell der Top Contender,
richtig,
oder?
Richtig, das war wirklich keine Überraschung, dass Ortega da jetzt gewinnt, und das war ja auch der Grund, warum man gesagt hat, das ist schon sehr riskant für Frankie Edgar, dass er da quasi seinen Title-Shot
aufs Spiel setzt.
Ja, dass er den riskiert,
ja, eben,
dass er den
war,
Preis gibt.
Es war ein Mega-Risiko und er hat sich seinen Titelshot verspielt, aber
genau.
Auch mega Respekt an ihn. Also das ist ein echter Kämpfer.
Ja. Richtig.
Aber wie gesagt,
sagen,
ich denke auch, dass Geld eine Rolle spielt. Ne? Ich habe es ja damals angesprochen gehabt, dass er bekommt nicht die volle Börse, und er hat sich so sehr wahrscheinlich auf diesen Titelkampf vorbereitet. Das sind enorme Kosten, die er decken muss, und
es ist nicht nur die Kosten, auch so der ganze körperliche Zustand. Ich meine, du trainierst da, ich weiß nicht, 2 Monate oder
dann,
so auf den Tag X hin, bis dann an deiner Peak. Und mittendrin oder ein paar Wochen vorher heißt es auf einmal, ach nö, lass mal, wird doch nichts.
Meinst du?
Ja gut.
Meinst du denn,
also unabhängig von dem finanziellen Aspekt reißt sich das natürlich völlig aus dem Training sowas, ne?
Meinst du denn,
Carsten? Da kann ich schon verstehen, dass man dann im Zweifelsfall sagt, naja, okay, jetzt bin ich einmal im Training, jetzt habe ich einmal die ganzen Kosten gehabt und bin einmal so gut in Form, jetzt will ich das auch nicht unbedingt ausfallen lassen, dann nehme ich halt jemand anderen.
Ja. Meinst du denn, dass er sich mehr oder weniger gezwungen sah, diesen Kampf jetzt anzunehmen, Carsten? Dass das Finanzielle wirklich so ein großer Faktor war?
50-50. Also er hatte 50-50. Bestimmt auch... Er wollte bestimmt auch den Kampf mit dem Risiko, wenn er gewinnt, dann ist er der Boss. Wenn er nicht gewinnt, dann kriegt halt Ortega den Titelshot. Aber Geld wird also zu 100% auch eine Rolle gespielt haben. Weil natürlich
ja, hat er enorme Kosten... Ja, also dass es keine Rolle gespielt hat, halte ich auch für zugebracht.
Er hat natürlich enorme Kosten gehabt, die gedeckt werden wollen, ne?
Ja. Eben. Ja, ich denke, ja, da spielen wirklich beide Sachen auch eine Rolle. Ob es jetzt 50-50 ist, weiß ich nicht ganz genau, aber ich sehe das ähnlich. Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass...
Ich für meinen Teil... Ja, bitte?
Nö, ich glaube einfach, das Finanzielle ist bestimmt auch ein Faktor gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie Frankie Edgar bezahlt wird sonst.
Also ich für meinen Teil freue mich auf jeden Fall jetzt auf den Kampf zwischen Ortega und Holloway. Mhm. Das wird auf jeden Fall ein Leckerbissen. Finde ich persönlich sogar interessanter als Holloway gegen Edgar, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also nach der Performance von Ortega bin ich jetzt auch wirklich voll auf dem Zug.
Also dieser Ellbogen ist echt böse gewesen.
Ja, also man muss aber ja, man
hat
muss
halt
ja
auch,
jetzt erstmal
Holloway
hier,
hat halt auch.
Man muss ja mal klarstellen erstmal, was er hier geschafft hat. Nicht nur schlägt er als Submission-Experte Frankie Edgar K.O., sondern er ist auch noch der Erste, der es schafft, Frankie Edgar überhaupt ja,
zu finishen, ne?
Ja, eben, da ist dieser Anglizismus, dieser hässliche, den ich nicht benutzen wollte.
Ja.
Zu beenden.
Und Frankie Edgar hält den Rekord für die meiste Zeit im Octagon. Das heißt, der hat so viele Kämpfe bestritten, so viel Zeit da verbracht und nie hat es jemand geschafft. Und dann schafft es Ortega als Submission-Experte und dann auch noch in der ersten Runde. Und nicht TKO, sondern Knockout und er fliegt durch die, er wird vom Boden gehoben mit einem, ja, einem Ganu-artigen Uppercut.
Uppercut, das war echt.
Für mich war das
übel aus, ja.
Für mich hat das nicht nur diese Ganu-Situation kam mir wieder jetzt ins Gedächtnis, sondern auch der Upset von Rose Namajunas gegen Joanna Jędrzejczyk irgendwie. Ich hab nicht mit
obwohl,
diesem K.O. gerechnet und so.
Nee, obwohl der nicht so brutal war, fand ich.
Wie,
also darf da, ich kurz etwas erwähnen?
Ach so, der
ich war
von
übrigens,
Rose?
Ich war übrigens der...
Der von Jędrzejczyk.
Darf ich kurz etwas erwähnen?
Der war nicht so, aber der war so vollkommen unerwartet. Bei Ngannou wusstest du...
Ja, mit dem K.O. hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet.
Wenn der den Kampf gewinnt, dann gewinnt er den Kampf per Knockout. Und ja, bei Ortega hast du einfach nicht damit gerechnet. Bei Rose hast du auch überhaupt daran gezweifelt, dass sie das kann.
Natürlich, bei zwei Grapplern rechnest du natürlich, also wie bei Edgar Ortega jetzt, bei zwei
genau.
Grapplern
und dann,
rechnest
und
du natürlich nicht unbedingt damit, dass einer K.O. geht.
Ne? Ja, richtig. Und dann zusätzlich noch Frankie Edgar, der noch nie gefinisht wurde, der wo du gar nicht weißt, klappt das überhaupt? Natürlich hat der Niederschläge schon einstecken müssen, aber kam dann immer wieder zurück
ja,
und
ja.
Du denkst, ja, also Ortega wird das nicht schaffen, sein Kinn zu brechen. Und dann tut er es. Und
ja.
ich dachte genau wie bei Namajunas, wow, dass das überhaupt möglich ist. Oder dass das
ja.
überhaupt möglich war. Hat mich überrascht, hat mich total weggeblasen.
Darf ich kurz noch was erwähnen? Und zwar hieß es ja, es hat keiner gedacht, dass Brian Ortega durch K.O. gewinnt. Das stimmt.
Oh Gott.
Das stimmt durchaus. Ich war aber der Einzige, der gedacht hat, dass Brian Ortega überhaupt gewinnt.
Auf der ganzen Welt.
Genau. Wahrscheinlich nicht, aber
ich denke, Artem Lobov hat es auch getippt.
Ich finde dadurch, dass
Artem
du
Lobov
die Submission...
Getippt, dass er gewinnt.
Also ich finde dadurch, dass du die Submission gewählt hast, ist das so gut wie überhaupt nichts wert.
Naja, ich meine, der Unterschied ist, würden wir nach euren Tipps gehen,
ja,
wäre
ja,
jetzt
komm,
immer
Carsten,
noch Frankie Edgar Contender Nummer 1.
Wir wissen es.
Struve Arlovski genauso. Ich wusste, dass das Arlovski... das ist Arlovski gemacht. Wie gesagt, Predictions nächste Woche Sportwetten. So gut, wie ich da dran bin.
Gut, ich wünsch dir viel Glück.
Danke.
Ja. ja.
Aber gut,
wir sollten so einen
so eine Liste führen. Liste
führen, ne?
Ja, genau, so eine Statistik.
Der Rekordhalter in Voraussagen. Können wir ja ab jetzt einführen.
Witzig wäre es ja schon, ne? So eine Excel-Tabelle oder so, ich weiß nicht.
Ja, muss ja einfach nur eine Strichliste. Jedes Mal, wenn du es richtig hast, machst du einen Strich. Und dann kriegst du eine Sonderfarbe, wenn du die Runde und die Methode richtig kriegst.
Dann kriegst du im nächsten Podcast halt, dann musst du
immer gesiezt werden. Wenn du Runde und Methode richtig kriegst, zählt das 3. Und dann machst du den Strich in Rot oder sowas.
Ja. Oha. Ich habe sowas Ähnliches,
ist doch perfekt, weil einmal hast du Sieg, dann wird Methode und Runde auch noch jeweils gewertet. Und dann machst du irgendwie, wenn du nur die Runde richtig hast, die Methode aber nicht und eben auch den Sieg, kriegst du dann in Blau und das zählt dann 2 oder sowas. Und so können wir dann...
Ich hatte vor einigen oder vor vielen Jahren mal, hatte ich das mal mit ein paar Freunden gemacht, mit ein paar Kumpels gemacht, so mit 10 Leuten oder 15. Da haben wir so eine, während der ganzen Fußballsaison die Ergebnisse getippt, in der ähnlichen Form, wie du es gerade sagst. Also da gab es immer einen Punkt für die richtige Tendenz, bedeutet der richtige Sieger. Dann gab es noch einen extra Punkt für die richtige Tordifferenz, nochmal einen extra Punkt für das korrekte Ergebnis und so weiter. Mhm. Und da wurde eben am Saisonende abgerechnet und das war eigentlich ganz witzig, fand ich. Und da haben wir alle da so ein paar Euro da in den Topf geworfen und am Ende haben wir daraus eine Feier gemacht. Und
ich steig ein,
wollen wir damit anfangen?
Wir können das gerne machen, ist kein Problem.
Finde ich witzig.
Das war schon witzig, oder?
Ja, ich fand das war auch ganz witzig. Ja, für fürs cool. Unentschieden gab es dann noch einen Punkt und so weiter. Und,
ja, das und nächste so UFC-Event halt ist ja in 2 Wochen dann, ne? Und da
beginnt eine Frage, was ist, wenn ich auf Unentschieden tippe und es kommt wirklich Unentschieden? Sind es dann 10 Punkte?
Wenn du auf was tippst?
Auf Unentschieden.
Das ist eine gute Frage, ne?
Ja, das korrekte Ergebnis wird genauso gewertet, finde ich, wie wenn du auf Sieg tippst und einer gewinnt.
Ja, guck mal, wenn ich bei Tipico zum Beispiel 7-0 Sieg für Bayern gegen Real Madrid tippe, gibt es ja auch mehr Geld, als würde ich 1-0.
Naja, im Prinzip wählst du dann Spaß, ja auch einfach nur die Methode richtig.
Ich tippe ja eh nicht auf Unentschieden, von daher. Naja, gut.
Ja, ich glaube, das macht...
Ja, also Mann, passiert da auch echt, passiert da jetzt im Vergleich zu Fußball im MMA auch echt selten, ne?
Mega, ja.
Ja. Also ich glaube, ich würde auch nie auf einen Unentschieden tippen.
Das ist so wie mit diesen Kartenspielen, wenn ihr drunter drüber sagen müsst, aber ihr könnt auch gleich sagen.
Meinst du Blackjack?
Die Chance ist halt 1-13 quasi.
Sodass, wo du auf die 21 kommen musst.
Nö, also nicht unbedingt kommt jetzt, ist egal.
Okay, ich kenn's halt, ich kenn's.
Da gibt's ja haufenweise.
Ja.
Also haben wir UFC jetzt abgeschlossen, die letzte UFC-Veranstaltung?
Kommen wir noch ganz fix,
was
würde ich sagen.
Was macht noch Edgar jetzt, ist die Frage, ne?
Kämpfen, demnächst,
ja,
bestimmt.
Der will ja wieder in den Ring, aber...
Aldo.
Ja, Stevens? Gut, Edgar ist halt echt ein Fighter, war der
hat Kämpferherz.
Ja, denke ich auch. Also ich glaube nicht, dass ihn das jetzt groß beeinflusst. Okay, ist halt, hat halt nicht sollen sein, dieses
Vielleicht
Mal.
Vielleicht spricht er 2 Jahre lang nicht
das
darüber.
Das hat Edgar noch nie gestört.
Und kommt dann nach 2 Jahren zurück und verliert nochmal.
Ja.
Das könnte natürlich sein. Meint ihr, der hat noch genug
Saft?
Prestige für den Kampf mit Stevens oder wäre dann eher Josh Emmett oder so?
Also Edgar hat mehr Prestige als Jeremy Stevens.
Definitiv.
Das ist ja wohl klar.
Ja, also schon, aber ich meine...
Seine ganze Legacy, ich meine, der ist so lange dabei und der ist ja nicht nur dabei, sondern der ist ja seit, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so, immer Top 5 eigentlich, mindestens. Und,
also das wirft
so
ihn nicht so weit zurück,
so dass... Zeitraum erstmal halten.
Das wirft ihn nicht so weit zurück, dass Stevens, der jetzt ja wirklich von einer sehr beeindruckenden...
Überhaupt nicht.
Siegesreihe.
Überhaupt nicht. Stevens hat jetzt mal ein kleines Hoch, hat jetzt, glaube ich, 2-mal hintereinander ganz gute Siege eingefahren gegen Buu, Choi und Emmett, oder? Naja, genau. Das wird ihm natürlich immer anhängen. Aber wie gesagt, jetzt hat er 2 gute Siege, kann man nicht abstreiten.
Nicht, wenn er Conor McGregor ausnockt.
Mann, ich habe mal eine Frage. Was denkt ihr? Hätte McGregor den Kampf gegen Edgar angenommen und hätte McGregor gewonnen, hätte dann Frankie Edgar trotzdem den Titelshot bekommen?
Also, gut, Stevens hat drei Kämpfe.
Das hängt ja davon ab.
Will ich nur kurz sagen.
Was?
Das hängt ja.
Stevens hat drei Kämpfe in Folge gewonnen, möchte ich kurz sagen.
Drei sogar jetzt. Naja,
aber okay. Das eine war.
Welcher war der dritte? Duo Choi, Emmett
und Gilbert Melendez.
Ach, Melendez, ja, stimmt. Ja gut, aber Melendez war vorher lange raus.
Ach so, ich wusste tatsächlich nicht, dass er schon gegen Edgar gekämpft hat. Und verloren hat.
Siehste?
Aber. Ja. Eine Entscheidung. Also, das kann natürlich
mal ein bisschen weiterbilden.
Aber ja, gut, meint ihr, da gibt es dann
Rematch? Ist auch jetzt noch zu stark.
Was? Das wäre doch dann was, ein Rematch.
War das damals so ein großes Ding? Ja, aber Moment mal.
Naja, also nee, damals nicht, weil damals war Stevens noch nicht so gut, wie er jetzt ist.
Ja, also
da war halt nur Edgar gut.
Die kreuzen sich jetzt halt ziemlich perfekt, ne? So, Edgar fällt ein Stück zurück und Stevens ist aufgestiegen. Die sind jetzt ungefähr da. Da müssen die sich treffen.
Könnte man machen.
Was denkt ihr denn?
Könnte man machen.
Über meine Frage.
Was, über Edgar Stevens?
Nee. Hätte McGregor gegen Edgar gewonnen,
ach so, McGregor.
wäre es besser für Frankie Edgar gewesen.
Also um ganz ehrlich zu sein, ich bin, ich weiß nicht, was mit Conor McGregor los ist. Der Typ schafft es einfach irgendwie zu gewinnen. Und ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich nicht.
Ja. Ich meine,
er knockt einfach alles aus. Ich kann es nicht einschätzen.
Ich meine ja nicht, hätte McGregor gewonnen, sondern wenn wir von dem Fall ausgehen, dass McGregor gewonnen hätte, wäre es besser für Edgar gewesen, weil McGregor ja wahrscheinlich keinen Titel will bei 135. 145.
Ach so, du meinst, wenn er jetzt gegen McGregor gekämpft hätte und auch aber verloren hätte.
Genau, das
dann wäre Edgar in einer besseren Situation als jetzt. Und ja, das ist genau. Ja ganz klar, ja, eindeutig.
Aber wer sagt denn, dass er überhaupt verloren hätte?
Da geht's los. Aber nehmen wir mal nur an, dass es so gewesen wäre, dann wäre er in einer besseren Position, ja.
Ich sag ja nicht, dass er...
ich verstehe schon.
Es geht halt nur um die Theorie, verstehst du?
Ja, also, aber wir können ja mal darüber reden, ob er es geschafft hätte. Das ist ja jetzt dann der nächste Schritt, ne? Also ich glaube, da besteht keine Debatte, dass er besser dran wäre. Conor McGregor, die Leute, also gegen Conor McGregor zu verlieren, ist keine Schande im Moment in der MMA-Welt, weil alle sind gegen ihn angetreten und die meisten...
Artem Lobov noch nicht, also sein härtester Gegner steht noch aus.
Aber Aldo ist angetreten,
Lobov ist auch sein Schoßhündchen,
Chad Mendes ist angetreten, hat verloren. Du kannst die ganze Liste runtergehen. Ja, wenn jetzt auch noch Frankie Edgar verliert, dann ist das kein Problem, denn er hat gegen Conor McGregor verloren, der die Nummer 2 ist, irgendwie in den Pound-for-Pound-Rankings.
Ja gut, aber man kann das, also ich finde, so schwarz-weiß kann man das nicht sehen. Es ist ja auch immer hinter den Ws und Ls ist ja auch immer ein Kampf noch. Und wenn man sich zum Beispiel den Kampf betrachtet gegen Chad Mendes, viele sehen ja immer nur die YouTube-Highlights und sehen, wie er Mendes am Ende ausnockt. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Mendes on Short Notice angetreten ist, ich glaube 2 Wochen Vorbereitung oder so, und hat McGregor arge Schwierigkeiten am Boden bereitet. Das muss man klar sagen.
Ja, das sehen viele Leute immer nicht. Das ist ja jetzt nicht... Es geht ja jetzt nur ums
Ergebnis, aber
oder nicht?
Ja, natürlich, schon. Aber immer nur, dieses Schwarz-Weiß, es gibt halt auch Grautöne. Und Edgar hat halt, finde ich, die Waffen, um McGregor zu schlagen. Der ist mindestens ein so guter Ringer wie Mendes, wenn nicht gar ein besserer. Und was dazu kommt in seinem Fall, er ist halt auch BJJ Black Belt.
Ja.
So, und was passiert mit McGregor am Boden gegen den BJJ Black Belt, hat man ja gesehen gegen Diaz zum Beispiel auch, wenn er am Boden ist.
Ja.
Also muss natürlich nicht passieren, klar, aber auf jeden Fall hat Edgar genau die Waffen für dich, die es braucht, um
McGregor zu besiegen.
Der hat gutes Weltklasse-Ring und ist Black Belt Brazilian Jiu-Jitsu.
Und hat ein gutes Kinn. Auf dem Papier ist Frankie Edgar der Favorit, auch in meinen Augen. Allerdings hat Conor McGregor irgendetwas, der trinkt den Supertrank von Miraculix vorher, oder den Zaubertrank oder so. Ich weiß nicht, was los ist
mit ihm, aber
irgendwie irgendwie trifft er Leute. Ich meine, Eddie Alvarez gegen Justin Gaethje haben wir gesehen. Eddie Alvarez gegen Dustin Poirier. Und dann Eddie Alvarez gegen Conor McGregor. Und das war ja ein reines Desaster. 4 Knockdowns in der ersten Runde. Das bei Eddie Alvarez,
das kommt passiert davon?
Ja normalerweise nicht. Conor McGregor haut zu wie kein anderer. Und ich weiß nicht, was mit Frankie Edgar passieren würde. So einfach.
Das kommt davon, also ich denke, dass Edgar halt einen besseren Fight-IQ hat als Alvarez und sich nicht wie Alvarez vor McGregor stellen würde, um mit ihm quasi da mehr oder weniger toe-to-toe da das, den Schlagabtausch
zu suchen. Ja, das ist halt die Frage. Schafft er es quasi, den Takedown? Also Conor McGregor ist gefährlich in den ersten zwei Runden ungefähr so, ne? Gegen jemanden wie Chad Mendes hat es in der zweiten Runde auch noch gereicht, um ihn auszunocken. Möglicherweise ist er auch in der dritten Runde noch gefährlich.
Also in der ersten Runde sah er auch gegen Floyd Mayweather gar nicht so schlecht aus.
Und Conor McGregor trifft mit seinen Schlägen. Der ist unorthodox. Die Leute haben wirklich Probleme, das irgendwie rauszufinden. Der trifft mit ein paar Schlägen wird er landen. Wahrscheinlich auch gegen Edgar. Der wird nicht sofort den Takedown kriegen, wahrscheinlich. Und was dann passiert, weiß ich nicht ganz genau. Und es könnte auch sein, dass sowas wie mit Chad Mendes passiert und dass Conor die erste Runde überlebt, wenn er dann am Boden landet, dass es irgendwie schafft. Ich meine, Conor McGregor ist ja nicht komplett hilflos am Boden. Er wird mit Sicherheit dominiert werden, aber der wird das wohl, glaube ich, schon schaffen, auch eine Runde. Möglicherweise überlebt er eine Runde. Und möglicherweise überlebt er auch zwei Runden. Und vielleicht schafft er es sogar, wieder auf seine Füße zu kommen. Und was dann im Striking passiert, weiß ich nicht. Und Frankie Edgar ist relativ klein. Frankie Edgar kann ausgenockt werden, wie wir jetzt gegen Dings gesehen haben. Und Conor McGregor kann scheinbar auch alles ausnocken, was vorher noch nicht ausgenockt wurde. Also bei Conor McGregor habe ich riesige Probleme einzuschätzen, was möglich ist. Auf dem Papier hat Frankie Edgar die Skills, die Erfahrung und ist all around auch der Bessere. Allerdings hat McGregor irgendwie, ich meine, wie viele Kämpfe hat er jetzt? 21 oder sowas? Und 18 davon sind Knockouts.
Davon waren aber 15 auch gegen, sagen wir mal, Gegner, die, okay.
Das stimmt, aber die sind alle erste Runde, zweite Runde Knockouts, ne? Das
ist schon gegen, irgendwie. Nichts gegen Dennis Siver, ja? Dennis Siver
war gegen, ich mein, man muss ja nur die Erfolge in der UFC. Da hat er ja genug von, um zu sehen, der ist irgendwie besonders.
Nee, warte mal,
Aldo, Alvarez.
War McGregor gegen Siva oder Sobota?
Siva.
Mendes.
German Steroid Head hat er.
Ja, irgendwie sowas. Aber der ist ja gar nicht witzig. Deutsch so richtig, ne? Der ist doch irgendwie.
Siva ist Weißrusse, oder?
Ja, Pole, oder?
Nee, Pole ist
der. Ich glaube Weißrusse. Aber ich bin
nicht sicher. Ja, er kämpft für die deutsche Flagge, glaube ich. Weiß nicht.
Ja, das, also klar, er ist halt, klar, er lebt halt in Deutschland, hat einen deutschen Pass.
Wie gesagt.
Aber ich glaube, geboren ist er wohl in Weißrussland.
Und es ist ja auch offensichtlich, was Conor McGregor für Schwächen hat. Da musst du kein Experte sein. Man weiß, am Boden hast du die Chance und die Ausdauer ist das größte Problem. Nichtsdestotrotz hat es bisher niemand geschafft, außer Diaz in dem ersten Kampf. Und Diaz ist halt wirklich auch ein Zombie. Den kriegst du nicht so einfach ausgenockt.
Edgar auch nicht so einfach.
Ja. Genau. Ich finde es schwierig.
Das ist ein spannendes
Thema. Ich sag nicht, dass Conor McGregor gewinnen würde, zwangsläufig. Vielleicht. Aber ich bin irgendwie an einem Punkt, wo ich sage, nur weil er auf dem Papier schlechter ist, heißt das jetzt nicht, er hat oft genug gezeigt, dass das nicht unbedingt was heißt bei ihm, dass er da auch drumherum kommt. Und das finde ich halt einfach dann sehr schwierig.
Ich finde halt auch McGregor, der McGregor spielt halt eben auch eine große Rolle, was wir vorhin schon mal angeschnitten haben, das Thema Mental Warfare.
Ja.
Alles, was sich im Vorfeld abspielt, wie er seine Gegner schon im Vorfeld einschüchtert und beleidigt und so weiter und herausfordert und dann auch seine Präsenz im Oktagon dann selbst dann schon, diese unglaubliche Präsenz, dieses Selbstbewusste, ich glaube, das spielt schon auch echt neben seinen eigentlichen technischen Fähigkeiten eine große Rolle, glaube ich. Mhm. Auch wenn immer alle sagen, ja, er ist nicht in meinem Kopf und so weiter und so fort, aber hundertprozentig ist er wirklich in 9 von 10 Fällen, spuckt den Leuten das schon im Kopf rum, während des Kampfes. Da kann mir einer erzählen, was er will. Also
natürlich, ich meine.
Ich glaube, nur Diaz kaufe ich es wirklich ab, dass ihm das überhaupt nicht beeinträchtigt hat. Ich glaube, er hat ja ohnehin diese I don't give a, Einstellung und ich glaube, ihm war das wirklich egal. Also ich glaube, ihn hat es wirklich nicht beeinflusst.
I don't give
a aber poo. Die meisten anderen schon.
I don't give a poo.
Ja. Ach so, ja.
Aber gut. Ich würde sagen, machen wir Schluss für heute.
Ja. Würde ich auch sagen.
Jo. 1,5 Stunden, hat Spaß gemacht.
Nächste Woche haben wir dann genug Zeit für Gerüchte und News und sowas, ne? Da ist kein Event.
Definitiv.
Richtig. Aber dann machen wir die Predictions für die Woche drauf, ne?
Definitiv.
Gut.
Und bis dahin haben wir auch einen Plan ausgearbeitet,
genau.
Wie wir dieses Tippspiel realisieren können.
Und hat Spaß gemacht, vor allem die Diskussion mit Rhonda. Wie gesagt, ich liebe Diskussionen.
Ich fand jetzt auch hier die Conor McGregor-Idee gar nicht
und,
so doof.
Am Ende. Ja. Ne, ging halt, ja. Ja, es gibt so viele Themen und so wenig Zeit.
Ja, nicht umsonst hat JRE, Joe Rogan Podcast meistens die doppelte Länge.
Ja,
oder?
Ja, ja.
Klar, du kommst halt von einem Thema aufs andere und eigentlich ist die Zeit viel zu kurz. Ne?
Ja,
gut. Der verdient halt auch sein Brot damit. Aber gut.
Ja, nicht nur damit, aber auch.
Ja, auch, klar. Natürlich. Der macht genug.
Das wäre natürlich mal was, wenn wir dahin kämen.
Du, er hat angerufen letztens, habe ich gesagt, sorry, keine Zeit, weil Zeitverschiebung und so.
Ja, ja.
Und, aber gut.
Ja, ich kenne das, da geht er jedem damit auf den Zeiger. Also ich rufe da auch jeden Tag an.
Nee, das meinte ich nicht, aber das, egal.
Gut, ich schreibe mal bei WhatsApp, ob's nicht doch vielleicht geht. Und der Klassiker halt. Und
wir können ja auch von Joey Diaz übersetzt werden.
Kann der Deutsch oder was?
Nein.
Achso. Mehr witzig. Das ist der angebliche Vater von Nate Diaz, der auch noch Deutsch kann, obwohl er Kubaner ist. Ja.
Ja.
Ein Kubaner, der Deutsch spricht, okay, und Vater von einem Mexikaner ist.
Nee, ich, und noch eigentlich dazu meinte über, ich
Dolmetscher.
Eigentlich Dolmetscher meinte ich damit, für Romero. Dass er uns so clean wie wir sprechen, dass er uns in schmutzige Sprache übersetzt.
Ach so, natürlich. Ah, das bestimmt.
Ja, also die Audiospur von Diaz musst du dann direkt komplett rauslöschen von vorne bis hinten.
Sonst
kriegst du dann nie wieder
einen
Fuß auf den Boden. Dann nie wieder einen Fuß auf den Boden.
Ne?
Ja.
Aber jo, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann nächste Woche oder halt Sonntag, ich weiß nicht.
Ja, Sonntag, denke ich, ne? Wie immer. Hoffentlich.
Ja, schauen wir mal, ne?
Hoffen wir mal, dass es jetzt gleich abspeichert.
Ja.
Aber gut. Also dann, eure Abschluss.
Sind wir mal zuversichtlich.
Eure Abschlussworte.
Ich werde mich dran setzen. Ich glaube, ich mach's heute nicht mehr, meine eigene MMA auf Deutsch Nummer 16. Bis Freitag, Samstag. Also Samstag ist auf jeden Fall online. Spätestens.
Abonniert MMA auf Deutsch auf YouTube übrigens.
Unbedingt. Sonst habt ihr nicht meine Zustimmung, hier zuzuhören.
Oh. Oh nein.
Wenn euch das
schon wert ist. Das ist schon starker Tobak,
ne? Das ist schon heavy.
Ja, ist natürlich die Frage, ob den Leuten das was wert ist, ne?
Ja, vielleicht hast du damit jetzt ein Eigentor geschossen.
Das könnte sein. Jetzt krieg ich nur noch Hasskommentare.
Alles klar, Vincent, ich merk's mir, gell? Ich dislike damit meinen 5-Fake.
So wie TJ Dillashaw. Wenn dir jemand ein Ultimatum stellt, dann weißt du, dass er nicht dein Glück im Sinn hat.
Ah, ja, gell.
Da hab ich jetzt das Dogma gebrochen. Das war vielleicht ein Fehler.
Aber gut. Remo?
Ja. Meine Abschlussworte, also ich würde dazu gerne nochmal das Zitat aufgreifen von vorhin, weil der Headliner war ja nun mal der Cyborg-Kampf und der war ja auch Thema jetzt in dem Podcast. Und das passt ganz gut, finde ich, zu den Cyborg-Kämpfen generell, wenn man da Mike Tyson zitiert. They all have a plan until they get punched in the face. Das passt auf Cyborg hervorragend, finde ich, für jeden Kampf von
definitiv.
Ihr. Definitiv. Und damit können wir das vielleicht abschließen.
Jo, und damit ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.